Ich weiß nicht, was mich mehr freut, dass der Sneakpot endlich in die Pubertät kommt oder dass wir wieder auf Live-Konzerte gehen. Herzlich willkommen zur 723. Ausgabe des Sneakpots. Wir sprechen heute über den Animationsfilm Rot. Mit mir hier der süßeste Typ in dieser Boyband, das ist Robert Krüger.
Robert Krüger? Ja, guten Tag.
Und unser flauschiges Bärchen dort drüben, das ist Christoph Perner.
Hallo. Und Stefan Giesbert betreibt einen Tempel. Als Hobby. So.
Einen Hobby-Tempel. Einen schönen guten Abend.
Tempel der Lüste und vor allem alkoholischen Gelüste, nehme ich an. Ich denke, das ist so am ehesten unser anbetungswürdiges Ding, oder?
Ja, ja. Tempel der Lüste klingt auch nicht ganz nach
nicht ganz.
Nach Disney, aber ja.
Nein,
und nach,
nicht ganz.
Nach FSK wie viel? Weiß ich mal, 0 oder 6 oder so?
6 oder?
6. Ja, 6 war es. Ich habe extra nochmal geschaut.
Was? 6? Also
bist ja schon wieder dabei.
Siehste. Oh Gott, was habe ich hier angerichtet?
Ja, der Christoph hat es ausgesucht.
Mhm.
Rot, möchtest du in zwei Sätzen sagen, worum es geht und dann reden wir weiter drüber? Du hast eben schon angedeutet, dass es dir nicht so, ich finde es auch schwer, ja.
Also ich finde es vor allem deswegen schwer, weil ich nicht genau weiß, auf welcher Ebene ich den Inhalt zusammenfassen soll. Weil sich die Metaebene diesmal also nicht nur aufdrängt, sondern die ist halt, die kriegt man halt um die Ohren geknallt. Also ich finde, die Metaebene ist halt so dick da, dass es fast der Inhalt ist. Es geht um, ist eine Coming-of-Age-Geschichte, es geht um ein Mädchen, was in die Pubertät kommt. Ich glaube 13 soll sie sein, wenn ich recht erinnere. Mhm. Lebt in Toronto, also auf jeden Fall in Kanada, ich glaube in Toronto. Hat chinesische Vorfahren oder lebt im NFL, also ist, die Eltern sind, glaube ich, Einwanderer, wenn ich es richtig verstanden habe. Und die Mutter betreibt so ein Tempel, ne? So ein.
Ja.
So, ich ist mir nicht so ganz klar, ob das irgendwie eher touristisch ist oder eher religiös oder eine Mischung. Also, ja, wie auch immer. Und
es schwankt auch immer, in welch, also ob da jetzt andere Leute mit drin rumlaufen, dann ist es total touristisch.
Für sie selbst ist es eher religiös und für die anderen ist es eher touristisch, gell? Ja.
Ja, ich finde es nochmal, also für sie sogar noch gar nicht so direkt religiös, weil sie immer dieses Draufschauen auch hat.
Mhm. Die eigentliche Story ist dann halt, wie gesagt, dieses in die Pubertät kommen, was hier eben dargestellt wird, dadurch, dass das Mädchen, Mai Mai heißt sie, glaube ich, oder wird sie genannt, dass sie, wenn sie sich echauffiert, sich in einen roten Panda verwandelt, der so deutlich überlebensgroß ist, also so, ich weiß nicht, geschätzt, wie groß wird er sein? 2 Meter? 3 Meter, 2,5 Meter, sowas?
Nee, schon. Obwohl, nee, passt ja in so einen Raum rein, also einen Schulraum.
Schon,
ja, so 2,5, 3 Meter, ja.
Also viel größer, als ein roter Panda in Wirklichkeit ist, aber egal.
Die sind aber süß in echt.
Ja, total niedlich, klar.
Aber es gibt rote Panda in echt?
Ja, ich will nicht, die sind halt so groß wie ein Waschbär, gell?
Also ist ja, halt so ungefähr. Die sehen noch ein bisschen aus wie ein Waschbär. Sehr, sehr goldig.
Oh!
Und, ja, total süß. Und, also sie hat im Endeffekt diese Hulk-Nummer, ne? Also halt nicht nur bei sich ärgern, sondern halt immer, wenn sie irgendwie sich aufregt, in irgendeiner Form, ja. Und,
Wisst ihr, was echte rote Pandas machen, wenn sie sich aufregen, weil sie jemand anders, weil sie sich bedroht fühlen von einem anderen Männchen zum Beispiel?
Wahrscheinlich furzen oder so.
Es ist das Ultrasüßeste, was dann passiert. Sie stellen sich auf ihre Hinterpfoten und reißen die Arme hoch. Und da gibt's Fotos im Netz, wie sich dann so zwei Pandas gegenüberstehen, beide mit hochgerissenen Armen, stehen sich gegenüber, als würden sie sich gegenseitig mit Waffen bedrohen, aber sie haben halt beide die Arme. Sieht ultra knuddelig aus und ist halt vollkommen pointless, aber. Und hier nur gerade einwerfen, musst du mal googeln.
Ja, die ihre Mutter ja, kriegt das dann so mit und stellt sich raus, dass das so ein Familiending ist, dass die eben irgendwie so besessen sind oder von so einem Fluch irgendwie belegt sind, wie auch immer. Und der muss dann irgendwie ausgetrieben werden auf eine bestimmte Weise und da macht sich dann ihre Mutter dran. Und wie sollte es anders sein, geht es dann auch darum, mit dieser neuen Eigenschaft dann eben umzugehen erstmal und sich halt, ja, und sie merkt dann halt zunehmend, dass man sich daran auch halt auch gewöhnen kann und dass das halt eventuell vielleicht auch einfach nur ein Teil von ihr ist und mit dem sie dann halt, ja, also typische Pubertätsgeschichte, so ich bin plötzlich anders, ich kann plötzlich irgendwas, keine Ahnung, was ich am Anfang furchtbar schrecklich finde und was ein Fremdkörper für mich ist, aber es ist ein Teil von mir und es wird ein Teil von mir und ich gewöhne mich daran, bla 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 bla. Also alles nicht wahnsinnig überraschend. So, ja, das war im Endeffekt.
Entweder habe ich jetzt gerade nicht richtig zugehört oder du hast nicht gesagt, die anderen Leute sehen das, dass sie so ein Panda ist?
Ja, die sehen das und das ihre, sie hat dann so drei Freundinnen, und die vier Mädchen sind unheimliche Fans von einer ganz schrecklichen Boygroup, also wirklich das ultra schrecklich kitschigste, was man sich an Boygroup vorstellen kann. Und sie wollen auf
Fort
dieses Konzert.
Fort.
Und die sind fünf.
Ja.
Das war ein guter Witz, muss ich sagen. Und sie wollen unbedingt auf dieses Konzert und jetzt wissen sie nicht, wie sie das machen sollen, weil sie verwandelt sich ja dauernd in einen Panda und jetzt müssen sie irgendwie, muss sie schaffen, dass irgendwie ihre, dass sie ihre Gefühle unter Kontrolle hat, was natürlich total schwer ist, wenn du auf ein Boygroup-Konzert gehst. Ja, und so in der Art geht das weiter. Und ja, sie auch in der Schule verwandelt sie sich natürlich in Panda und fällt dann damit auf und erst negativ und dann zunehmend positiv und ja. Ja. Jetzt habe ich bald den ganzen Film erzählt.
Ja, ist das lustig mehrheitlich? Also ist das unterhaltsam oder ich
da kann man
nicht
drüber streiten. Für mich war es hauptsächlich ärgerlich. Stefan, wie war es für dich? Stefan ist ja unser Coming of Age
ja, also
Experte.
Ich fand es nicht ärgerlich, aber so auch nicht berührend.
Nee, genau.
Also war halt so, ach ja, ja, nett. Ja, aber nicht so, dass ich große Mitgefühle hatte oder dass ich sonst irgendwie alles
ja, oder auch mit der Misslichkeit ihrer Lage irgendwie mitgefiebert hätte oder so. Also
nö.
Mich haben die Protagonisten oder die Protagonistin und ihre Freundin sehr genervt. Es war halt, ja, ich bin halt auch nicht 13, keine Ahnung. Ich fand das nicht sympathisch in keiner Weise. Sie waren unheimlich überdreht, unheimlich überzeichnet. Gerade auch die Freundin.
Und unglaublich ätzend zueinander. Und diese eine, die so mit niemandem redet, immer nur so, jo, nö.
Ja, genau. Es sollte halt cool sein, ja. Es ist halt die coole. Und dann so eine, wo ich nicht ganz verstanden habe, ob die, sollte die behindert sein? Oder ich glaube, behindert sagt man, glaube ich, nicht, aber.
Inwiefern? Also welche meinst du?
Diese Kleine. Ich hab's nicht so ganz verstanden. Ich finde, die wirkte irgendwie.
Wie daneben? Hatte ich jetzt nicht so den Eindruck.
Ich finde, die wirkte irgendwie daneben, aber wahrscheinlich habe ich mir das auch nur eingebildet, weil ich fand die alle sehr unsympathisch und sehr. Das war so, ja, da ist die kleine Quirlige, da ist die ganz ruhige Coole, da ist die. Was war die dritte? Ich hab's schon wieder vergessen.
Das Grüne.
Die mit der Zahnspange.
Zahnspange. Bis sie aufgeregt.
Und die halt, und unsere Protagonistin, die einfach, ja, die halt cool ist, aber irgendwie auch nerdig, vor allem nerdig eigentlich. Es war alles so ein bisschen drüber. Also, aber alles. Auch die Tanten, die dann kommen, die waren auch so drüber. Und diese Godzilla-Szene, ernsthaft?
Also das war absurd am Schluss, oder?
Völlig absurd. Da ich habe mich schon vorher geärgert. Aber da habe ich gesagt, hey Leute, wollt ihr mich verarschen? Was soll denn diese Godzilla-Szene jetzt? Vor allem, mal ganz abgesehen, das sind ja chinesische Einwanderer und sie machen eine Godzilla-Szene, was ja schon fast rassistisch ist, gell? Also, und mir denkt so, also das, ich fand's Bullshit einfach.
Ja. Bin ich ja fast froh, dass ich da nicht zugekommen bin.
Ja. Nee, es war ja auch, was du jetzt, dieses Mischmasch. Also ich habe immer wieder Schwierigkeiten gehabt, das Herkunftsland zuzuordnen, weil ich immer wieder das Gefühl hatte, so, das kommt doch jetzt wieder von woanders. Das ist
ja,
doch,
genau.
Das
ja,
ist gut, doch so
ein Rote Panda, das ist halt chinesisch, gell? Also.
Ja, gut.
Das ist schon klar geframed durch diesen Kern, Dings. Aber.
Ja, was waren
aber sonst, du hast recht, es war nicht klar. Also, ja.
Sonst so viele Tropes aus eben anderen Gebieten, also Japan, Korea gefühlt, also irgendwie so diese Anhimmelung für diese Boyband fühlte sich fast an wie so eine K-Pop-Band. Ja, ich dachte die ganze Zeit so, habe ich falsch verstanden? Kommt aus Korea? Und dann war noch irgendwas anderes mit dem Japanischen, ja. So, ach nee, ist Japanisch. Und dann reden die am Schluss, dann kam dieser Gesang. Und da stand bei mir in den Untertiteln Cantonese Singing oder so ähnlich.
Ah.
Und dann so, okay, die reden Chinesisch. Und dann, also das war, weiß ich nicht, Viertelstunde vor Schluss, war mir klar, aus welchem Land die kommen sollen. So, herzlichen Glückwunsch.
Ja. Genau, und das ist das, was ich meinte mit, fühlte sich für mich eben schon fast rassistisch an, weil, ja, war halt so, ja, es sind halt Asiaten, ja, mischen wir halt alles rein, komm, scheiß drauf. Und das war irgendwie ungut. Also es war auch, finde ich, Pixar nicht würdig. Also da haben sie normalerweise besseres Händchen für. Auch für diese Meta-Ebenen-Verpackung, da haben sie auch normalerweise ein besseres Händchen. Das muss doch nicht alles so mit der Brechstange sein. Also dieses, ja, sie verwandelt sich in auch noch einen roten Panda, ja. War das jetzt nur, um diesen Gag nicht auf der Straße liegen zu lassen, dass die Mutter dann durch die Tür ruft, irgendwie irgendwas mit hast du roten Besuch oder irgendwie sowas zum ersten Mal? Also, ja, nur dafür? Also ich kann doch nicht mehr
ernst
sein.
Und dass einem dann vielleicht immer alles schnell peinlich ist und man rot wird. Aber, also.
Ich weiß nicht. Ja, und dann, er ist ab 6. Und es gibt sicher 6-Jährige, die mehr aushalten als meine Kinder oder als mein Sohn, ganz klar. Ich habe den Film halt mit meinen Kindern angefangen zu schauen und dann sehr schnell gemerkt, dass es gar nichts für meine Kinder ist. Und zwar einmal schon, weil er halt unheimlich ist, also da gibt es ja so Panda-Verwandlungsszenen, die sind schon gruselig. Aber vor allem finde ich halt thematisch, das ist halt ein Teenie-Film. Das ist halt, also damit können halt Kinder unter 10, sollten damit nichts anfangen können. Weil es halt reine Teenager-Dynamik, also Thematik ist.
Ja gut,
ist.
Aber darum geht's bei der FSK nicht.
Ja, ist aber vielleicht ein Fehler, gell? Also.
Naja, weiß ich nicht. Der FSK sagt halt, da ist da was drin, was die gefährdet. Wenn die jetzt damit nichts anfangen können, darum geht's nicht. Also ist Gewalt drin, ist Sex drin, ist irgendwas drin, was einen unter 12-Jährigen, was ja die nächste Stufe wäre, irgendwie gefährden könnte.
Sexuelle Konnotation ist schon reichlich drin, gell? Also diese
Konnotation ist, glaube ich, harmlos.
Diese Anbetung der dieser Boygroup, die ist schon klar sexuell. Also und war mir ganz schnell sehr peinlich vor meinen Kindern. Ich habe es dann auch ausgemacht. Also
Wir haben als Kinder auch die ganze Zeit tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert von Klaus Lage mitgesungen und haben jahrzehntelang nicht kapiert, worum es da geht. Also
ja, das war's.
Ach, darum geht das. Das hätte man
jetzt
ja sagen können. Das ist doch eines meiner absoluten Lieblingslieder ist. Plötzlich hat Zoom gemacht, ja.
Ja, ich weiß nicht. Also ich fühlte mich da irgendwie so, ich habe da was anderes gekauft und, habe ich natürlich nicht gekauft, aber so, also ich hatte da einfach anderes erwartet. Ich hatte mehr erwartet, dass das auch so ein Familienfilm ist und das ist es halt nicht. Also es ist halt ein Teenagerfilm und ich habe so das Gefühl, wenn du zu jung bist, ist er nix und wenn du zu alt bist, ist es auch nix. Ich weiß nicht, ob Teenager damit was anfangen können. Ich habe keine Ahnung. Also ich konnte nichts damit anfangen.
Ja.
Ich
hätte als 13-Jähriger auch damit gar nichts anfangen können.
Nee, das glaube ich auch.
Ich hätte es überhaupt nicht verstanden, was der von mir will.
Ja.
Also irgendwie.
Ich weiß auch nicht, ob es eine Zielgruppe für diesen Film gibt. Eine echte. Also, gibt sicher ein paar Leute, denen er gefällt, das ist klar, gibt es für jeden Film. Aber ich glaube, eine echte Alterskohorten-Zielgruppe sehe ich da auch nicht.
Zielgruppe sind junge 13-jährige Mädchen, die chinesischen Background haben und in Kanada leben.
Ja, genau.
Ziemlich narrow, aber hey, bei denen schlägt er voll ein.
Und Vortownies sind, oder wie nannten die sich?
Ja.
Irgend so einen komischen Namen, fertig. Ach ja.
Mein also Text, den ich gelesen hatte, war noch so eine Erwähnung drin, dass dass der Panda auch irgendwie auf ihre unterschiedlichen kulturellen Hintergründe anspielt. Merkt man davon irgendwas oder ist es nur diese, was du als rassistisch bezeichnet hast? Das stand da nur so in dem Text, ich hab's ja nicht.
Ja, spielt halt auf China an, ja. Also mehr habe ich nicht mitbekommen.
Okay. Habt ihr das Foto im WhatsApp gesehen, was ich euch geschickt habe mit den hochreißenden Pandas?
Ja, super süß.
Ach ja.
Tja, Stefan, haben wir noch was zu sagen dazu? Bob, hast du noch Fragen?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Also für mich kommt das jetzt so rüber, als ob das
das brauchst du nicht.
Das übliche grafische, pompöse, bunte Pixar-Dings ist, aber halt irgendwie nicht auf dem Level, wo man Pixar erwarten würde. Oder Disney in dem Fall. Steht irgendwie beides drauf, ne? Disney, Pixar, habe ich jetzt irgendwie beides schon gelesen. Und als ob ich mir das sparen könnte, da ich kein 13-jähriges Mädchen mit chinesischem Hintergrund bin.
Nee, aber es kann halt sein, dass es quasi für uns drei dann in 7 bis 10 Jahren mit unseren Mädels
kann sein.
Interessant werden könnte, das mal mit denen kann zu sein. Schauen, um diverse Themen zu verhandeln.
Ja. Ist möglich, ja. Möglich.
Also von daher.
Erwischt mich wahrscheinlich einfach in der falschen Situation. Das kann sein, ja.
Ja, also stell dir vor, deine Tochter wäre jetzt 8 Jahre älter oder wenn die 10, 11 wären, so, dass man quasi vorbereitend, hier, es könnte sein, dass es mal,
dass du dich bald in einen Panda
wirst. Dass du zum Panda wirst.
Ja, okay, dafür gebe ich ihm einen halben Punkt mehr.
Bob, weiterreden, komm, das schaffen wir noch, ich komme zu 10.
Oh, das war ein weiter Weg.
Ich wollte gerade sagen, ich weiß ja nicht, wo wir jetzt sind. Vielleicht sind wir jetzt bei 2,5 oder so. Dann ist das noch ein weiter Weg.
Bisschen höher sind wir schon.
Guck mal, keine Wackelkamera, oder? War doch gut, oder? Also bestimmt. Ja. Hoffe ich jetzt einfach mal.
Keine Wackelkamera, stimmt.
Und ey, das Fell sieht doch echt gut aus von dem Band.
Das Fell ist sieht super. Ach, da wollte man so, ach, kann ich den auch mal anfassen? Das ist so süß.
Ja, das sah super aus.
Ja.
Keine Frage.
Das war wirklich gut. Oh nee, Wackelkamera, kommen wir gleich noch zu. Möchtest du Punkte geben?
Ja, natürlich. Also, dann gebe ich jetzt 3 Punkte.
Wow.
Bob, du hast gut geschätzt.
Also waren wir vorher bei 2,5, nicht jetzt. Okay,
ja, genau.
Also so stark hat er mich nicht geärgert. Ich bin bei 5,5, knapp über der Mitte. Aber.
Okay.
Ja, aber also für einen Pixar-Film, die ich gefühlt ja alle irgendwie mögen mag, ist das halt echt schon sau wenig.
Ist das echt vernichtend, absolut.
Ja.
Also, aber wie gesagt, vielleicht trifft es uns halt echt im falschen Moment und dann, ja, ist das halt so.
Kann sein.
Genau. So. Das führt uns aber direkt doch zur Droge der Wahl.
Ja,
absolut. Wer trinkt rot?
Ich trinke rot natürlich.
Ja, was trinkst du denn?
Ich trinke Grand Marnier Rouge. es ist aber nicht mehr wahnsinnig viel in der Flasche. Wenn die leer ist, habe ich mir hier noch einen walisischen, ich hätte fast gesagt Scotch hingestellt, natürlich nicht einen walisischen Single Malt hingestellt, nämlich Pandaren Legend, und zwar, weil der ein vollkommen rotes, wunderschönes Etikett hat.
Okay, sehr schön.
Stefan, was gibt's
bei
dir?
Ich bin eben auch durch die Bar gelaufen und hab geguckt, was ich denn so an rotem Zeug da hab oder
Campari.
Genau, und da bin ich hängen geblieben.
War klar.
Also gibt's Negroni.
Nee, Campari Soda, noch viel einfacher. Es muss ja richtig rot sein.
Und sehr rot, ja.
Ich, aber sonst so So richtig rote Sachen. Also irgendwie Maker's Mark, das rote, den roten Deckel hätte man noch nehmen können oder
so. Zu wenig.
Ja, genau. Deswegen gehe ich jetzt mal ein paar Eiswürfel holen und werde mir dann ein Campari-Soda eingießen.
Rotwein wäre auch noch gültig gewesen.
Ah, ja, aber das hat ja immer das Problem, dass die ganze Flasche dann irgendwie getrunken werden muss.
Sag mir nicht, dass du nicht mit einer Flasche Rotwein im Verlaufe von wie lange bleibt der frisch, drei bis fünf Tage problemlos ja, in der Zeit damit fertig wirst.
Ja, aber das trinke ich echt zu selten dann. Das ist halt nicht so, dass ich dann da groß Spaß habe, mich abends nochmal hinzusetzen und mir einen Rotwein reinzutun.
Ich mache einfach sehr viel Rotwein in die Spaghetti-Soße. Lass das dann so eindampfen.
Oh. Ich guck mal, ob ich jetzt doch hier einen Rotwein finde. Dann gibt's aus dem Long-Drink-Glas heute Abend Rotwein bei mir.
Bei mir ist das Fleisch, nachdem das der Rotwein eingedampft ist, ist das Fleisch ganz lila.
Okay.
Bob, was trinkst du?
Ja, mir fällt gerade ein, dass ich das jetzt hier vorgeschlagen habe und ich tatsächlich noch einen Rotwein von der Loire offen in der Küche stehen hätte, der noch weg müsste. Aber ich bin ja gerade aus Frankreich zurück und ich habe mir eine Flasche St. James XO mitgebracht und trinke demzufolge nach Christophs Dafürhalten Katzenpisse. Rum Agricole, Grumbier Agricole, die habe ich noch nicht aufgemacht, die habe ich jetzt gerade eben frisch geöffnet. Der Korken hat leider kein Geräusch gemacht. Mit ein bisschen Fantasie ist der braun mit einem ganz leichten roten Farbreflex, aber das ist jetzt auch vielleicht an den Haaren herbeigezogen. Ja. Und den trinke ich jetzt einfach pur, weil den ersten Schluck aus der Flasche muss man ja immer erstmal pur trinken, weil man muss ja wissen, wie das schmeckt.
Cheers.
Dankeschön. Und es schmeckt wie Katzenpisse, überraschend.
Ja, für dich.
Wer hätte das gedacht?
Katzenpisse in Holz gelagert.
Dann weiß ich ja, was du trinkst. Ich habe eben nicht zugehört, aber jetzt weiß ich's.
St. James XO. Also in der Nase ist ja schon mal toll.
Oh, aber das Etikett ist ja tatsächlich rot. Mm-mm. Oder bei deinem nicht?
Schwarz. Schwarz ja, mit goldener Schrift.
Ach so, okay. Ich sehe so eine Flasche, wo das auch schwarz ist und dann ist so ein rotes Band, wo dann XO draufsteht.
Ja, bei der. Mal Licht anmachen. Nee, ist bei meiner nicht. Bei meiner ist so ein rein schwarz, matt schwarzes Etikett mit goldener Schrift.
Campari Soda macht man wie Negroni zu gleichen Teilen, oder?
Am besten ganz wenig Soda. Keine Ahnung, trinke ich nie.
Ah, du hast die neue Flasche, die stärkere Kanten auch hat.
Ja, die ist sehr, sehr eckig.
Ja, und nicht so eine Prägung im oberen Bereich, gell? So eine siegelartige Flaschenprägung.
Nee. Die siegelartige Flaschenprägung ist auf der unter dem Etikett und auch in Gold.
Ja, genau. Die ist keine Prägung. Also es ist nicht so im Glas
ist gedruckt, erhoben,
sondern
es nee, ist gedruckt.
Ja, genau. Ich sehe das, ja. Den Unterschied. Ja. Okay. Nächster Punkt, oder?
Ja, hier steht The Kingsman.
Mhm.
Und zwar
The Kingsman.
The Beginning.
Mhm.
Also wie die Kingsman, die ja schon in zwei Filmen.
Genau, aber da war es immer die Mehrzahl und jetzt ist es die Einzahl. Also des Königsmann ist es jetzt praktisch. Und sonst waren es ja immer die Königsmänner.
Ja, genau. Ja, aber benannt ja nach diesem Schneider auf der in London.
Ja, du hast vorgeschlagen, Stefan?
Ich habe keine Ahnung mehr, worum es geht.
Echt nicht?
Nee, ich habe gestern nachdem ich die zweite Hälfte von Red geguckt oder Rot geguckt habe, noch drei Folgen von einer anderen Serie geguckt und es hat alles überschrieben, was ich geguckt habe.
Oha.
Ich glaube, die gucke ich fast morgen fertig.
Hä, hast du uns schon gesagt, was du
schaust? Nee, sage ich euch nachher im Off. Ah. Ja.
Okay.
Okay.
Dann soll ich dir sagen, um was es geht?
Ja, gerne. Also zwei Stichworte, wahrscheinlich kann ich es dann auch wieder. Aber.
Genau, Erster Weltkrieg und wie der Erste Weltkrieg so abgelaufen ist, lag nicht an irgendwelchen Politikern oder Verhältnissen oder irgendwas, sondern war einfach eine Verschwörung, eine extrem sinistre Verschwörung, mit einem, im Endeffekt sowas wie Spectre, die überall ihre Finger drin haben und alle Staatenlenker, vor allem die drei Könige von England, Österreich und, nicht Österreich,
Deutschland und
England,
Russland.
Deutschland und Russland, so beeinflussen, dass die gegeneinander Krieg führen müssen, um die Welt in den Abgrund zu stürzen. Warum, ist nicht so ganz klar, aber egal. Und als Gegenbewegung dazu bildet sich eine, ist eigentlich ein Adliger, so der so ein paar Leute um sich schart, vor allem Bedienstete eigentlich, gespielt von Ralph Fiennes, oder? Ich verwechsel die immer.
Ja, doch.
Also einer von den, also Voldemort. dieser Fiennes, der bildet so eine Erste Weltkrieg James Bond Truppe.
Ja, neutraler Geheimdienst, was er ja dann später auch werden will.
Genau, und ausgelöst so ein bisschen dadurch, dass sein Sohn in den Ersten Weltkrieg zieht und und da halt den Ersten Weltkrieg erlebt, was nicht so wahnsinnig schön ist. Ja.
Ja, kontrafraktische Geschichtsschreibung finde ich immer schwierig.
Ja, sehr. Also das wurde ja dem Film auch sehr stark vorgeworfen.
Okay.
Dass er eben, dass man als jemand, der den Film schaut, viel Ahnung haben sollte davon, wie das damals so abgelaufen ist, weil sonst die Gefahr bestünde, dass man halt ganz großen Unsinn als bare Münze. Und es ja, ist halt auch so dieses Verschwörungsding, das ist halt auch echt, das macht es halt vielen Leuten sehr einfach, denen man es eigentlich nicht einfach machen will. Ne? Also es wird ja auch dann angedeutet, dass, dass im Endeffekt das Hitler Regime, dass es auch da irgendwie rauskommt. Ne? Das wird ja,
ja.
Als dann, diese Spectre-Gruppe, die heißt natürlich nicht Spectre, sondern irgendwie anders, die bringen Lenin hervor und alle möglichen anderen und
Lenin gespielt von August Diehl.
Ja, sehr gut, gell?
Ja. Sehr lustig. Habe ich jetzt gerade eben erst gesehen, auch generell hier. Alexander Maria Lara spielt mit, Daniel Brühl spielt mit.
Mhm. Wen ich super fand, war Rasputin, gespielt von dessen Namen kann man nicht aussprechen, Ivers, heißt er so?
Ivans, weiß ich nicht.
Ich weiß nicht, der aus hier Notting Hill, der Mitbewohner aus Notting Hill, kennt man. Den fand ich wirklich grandios, ich fand überhaupt viele Schauspieler super gut.
Ja.
Können wir auch gleich noch näher drauf eingehen, wie der ganze Film so war und wie er ausgesehen hat. Aber du hast recht, diese kontrafaktische Geschichtsschreibung ist halt problematisch, ja. Also.
Ja, also ich glaube da zu wenig an Verschwörungstheorien als dass ich da irgendwie große Schwierigkeiten habe, da drauf reinzufallen. Aber es ist halt so, war anders. Blöd.
Ja.
Und natürlich muss es immer das große Besteck sein und alles und die ganze Welt, aber man hätte es vermutlich auch irgendwie eleganter lösen können, dass man die den Verschwörungsteil irgendwie kleiner hält.
Ja, dass man den nicht zum Grund des Ersten Weltkriegs macht. Also das war halt
genau. Dass es da in der Zeit spielt, wie es aussah. Ich fand, es sah cool aus. Also waren
ja,
so viele ja. coole Szenen, die Schlösser von innen, aber auch sehr unangenehm diese Szene im Krieg in den Trenches, diesen
Schützengräben. Unheimlich gut gemacht. Überhaupt die Kriegsszenen waren wirklich bedrückende Kriegsszenen. Allein diese eine Szene, wo irgendwie so eine Gruppe von Soldaten, ich weiß nicht, so 8 Leute oder so, über diesen Hügel stürmt und alle erschossen werden, innerhalb von, weiß nicht, 5 Sekunden oder so. Ja. Und einer bleibt so stehen und guckt sich so um, weil er eben nicht erschossen wurde und wundert sich im Endeffekt, dass er nicht erschossen wurde und in dem Moment kriegt er einen Kopfschuss, gell?
Ja.
Es war wirklich, ich will nicht sagen, es war poetisch, aber es war wirklich unheimlich gut gemacht, unheimlich bewegend, berührend.
Auch diese diese Nachtszene, wo sie da über dieses Feld laufen und klar ist, also bewaffnet, aber es kommt ihnen eine andere, also Feinde entgegen. Und ist klar, wenn sie jetzt anfangen zu schießen, dann schießen von beiden Seiten auf sie und dann das entweder krass, stirbst du im eigenen Feuer oder im Feuer der Gegner. Aber dieser Kampf war schon
genau, wo die sich
tänzerisch, praktisch mit den, also fast ein bisschen wie Ballett einig, oder sowas.
Wo die sich mit den Gegnern einig sind, so wir werden jetzt nicht schießen aufeinander, sondern wir werden uns gegenseitig mit allem, was wir sonst haben, gegenseitig abschlachten.
Genau, wir verprügeln uns jetzt, also mit Messern und allem. Ja.
Das war wirklich, ja, es war krass gemacht. Also sowas habe ich noch nicht gesehen in einem Kriegsfilm bisher.
Ja, und das war halt nur ein Teil von einem Agentenfilm oder Spionagefilm oder wie auch immer.
Das ist, finde ich, ein bisschen ein Problem, was mich nicht gestört hat. Genauso wie mich dieses Kontrafaktische auch nicht richtig gestört hat. Ich sehe das Problem, aber für mich war es kein Problem. Für mich war es so, okay, ist halt ein Setting, wo das halt stattfindet. Und was für mich auch kein großes Problem war, dass er sich nicht auf ein Genre einigen kann. Also der ist halt, zum Teil ist er Kriegsdrama, zum Teil ist er Agentenfilm, dann ist er auch wieder ein bisschen Komödie. Es ist ganz komisch. Es ist wild, kunterbunt. Aber mich hat das eigentlich nicht gestört. Er ist halt überladen, ja. Egal. Und er ist ja auch in vielem anderen überladen, ja. Also zum Beispiel dieses Hauptquartier des Bösen, ja. Das ist ja so fantastisch gemacht, wie das aussieht auf diesem Felsen. Ich meine, klar, das ist ein Bond-Zitat, aber sieht einfach super aus, ist einfach toll gemacht.
Ja, total.
Es macht einfach viel unheimlich Spaß.
Wie dieser Typ dann da ist, der diesen Aufzug bedient und so Quatsch.
Und was ich auch fantastisch fand, wie Rasputin kämpft. Dieser Kampf.
Dieser Mönch.
Genau, dieser Mönch, der irgendwie früher Balletttänzer war. Und deswegen hat er so eine Mischung, so ein Ballett Kampfstil, so eine Mischung aus Kung Fu und Ballett. Es war so fantastisch. Macht dann zwischendrin immer so Pirouetten. Das war so geil. Ich habe mich so kaputt gelacht.
Genau, bei dem Kampf dachte ich so, das ist vielleicht doch was für ein Christoph. Ach, schreib's ihm mal, wenn er Lust hat.
Kann das habe ich gucken. So gefeiert.
Ja, auch wie das erste Mal auftaucht, wie er da quasi reingerollt wird auf so einem.
Also, der Rasputin fand ich immer super. Also, der ist halt. Er ist halt ein so ultra Bösewicht, also auch wie der immer redet und was der sagt, ist ja so furchtbar immer. Aber ist einfach lustig, also ist halt alles so drüber. Hat mir Spaß gemacht.
Ja.
Ich meine, vieles ist halt auch kolonialistisch, imperialistisch, ja, also auch dieses Verhältnis von unserem Protagonisten zu seinem Dienstpersonal, ja, Gemma Arterton ja hauptsächlich gespielt, was so gleichberechtigt wirken soll, das ist natürlich auch, ja,
ganz seltsam auch mit dem Schwarzen.
Ja, auch.
Also irgendwie sollte es gleichberechtigt sein und dann behandelt er ihn doch so eklig von oben herab und
ja, also, genau. Also es ist halt, ja, es ist ein bisschen geschichtsglitternd, aber es macht schon Spaß. Und man muss halt Distanz dazu haben. Also es muss einem klar sein, das ist reine Fiktion, das ist einfach ein großer Spaß. Und die haben halt einfach alles aufgefahren, was die ersten 20 Jahre des 20. Jahrhunderts halt hergegeben haben und ich finde, in diesen Grenzen funktioniert es einfach unheimlich gut. Also mir hat es Spaß gemacht.
Ja. Ja. Mehr als rot noch.
Viel mehr. Viel mehr.
Bob, hast du noch Fragen? Bist du überhaupt noch da?
Ja, ich bin hier. Hört man das? Okay. Jetzt habe ich auch schon länger nichts mehr getippt. Nee,
oh Gott,
eigentlich nicht.
Der Grommann ist
leer. Nein!
Skandal. Das geht so nicht. Ja. Ich erinnere mich nur bei den anderen Kingsmen an diese furiose Kampfszene von Colin Firth in der Kirche. Kriegt man wieder solche Also ist diese Sache, wo sie sich gegenseitig prügeln und abstechen, ist das so in diesem
die Szene nicht, weil das ist einfach viel zu unerfreulich, aber in dem Thronsaal oder was auch immer das ist, wo sie mit dem Rasputin kämpfen, das ist mega geil.
Also ich kann darauf nur eine Sache antworten. Es ist der erste Kingsman-Film, den ich gesehen habe.
Ah.
Deswegen, okay, ich habe keine Ahnung.
Du fängst beim Prequel an, okay.
Genau, ich schaue das ganz
chronologisch, so wie es sein soll.
Chronologisch, wie das sein sollte, genau. Wie ich auch Star Wars gesehen habe. Also von daher.
Nach den anderen Filmen hatten sie ja jetzt auch keine andere Wahl mehr nennenswert, als ein Prequel zu machen, ohne jetzt zu viel zu spoilern.
Ist das so, okay.
Siehst du, das weiß ich schon wieder gar nicht. Und ich habe es alle gesehen.
Also ich werde die anderen zwei sind es, glaube ich, oder?
Ja. Ich glaube, ja.
Werde ich mir jetzt doch mal anschauen, weil es hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Also es ist, ja.
Also wie war das mit unpassenden Analsex-Witzen über die Schwedin im ersten und dann diese fantastische Schießerei, Metzlerei, was auch immer. Die ist, glaube ich, im zweiten. Wenn ich da jetzt nichts durcheinander bringe. Auf die solltest du dich jedenfalls freuen. So hast du Colin Firth noch nie gesehen. Wenn du bisher Colin Firth als so einen englischen Gentleman abgespeichert hast, der immer so Love Interests von irgendwelchen Damen spielt, dann freue dich auf diese Szene.
Für mich ist es in erster Linie der stotternde König. Also.
Ja, oder auch das, ja. Also immer so British Gentleman. Dann freu dich auf diese Szene, so hast du ihn noch nie erlebt.
Okay, ich bin gespannt.
Ja. Aber ansonsten keine weiteren Fragen.
Das schreibt sich ja die Überleitung fast selber, möchte ich sagen. Ja. Christoph, wir haben noch eine Anwaltsserie geschaut.
Yeah.
Mit, hilf mir, wie heißt sie?
Lavinia Wilson.
Lavinia Wilson, genau. Die ja leider nur bis letzte Woche in der ARD-Mediathek zum Download bereitstand.
Übliche Problem. Ich habe auch diese Woche bin ich aufmerksam geworden auf eine Serie, die ich schon länger schauen will. Damals, als die erste Staffel lief, war sie praktisch aus der Mediathek, glaube ich, als ich darauf aufmerksam wurde, nach 2 Tagen wieder raus. Jetzt bin ich gestern darauf aufmerksam geworden. Es handelt sich um Die Foreigners heißt die, glaube ich. So eine Mischung aus norwegischem Krimi und Wikingern. Und jetzt läuft es irgendwie bis zum 3. April. Also da frage ich mich auch, brauche ich jetzt auch nicht mehr anfangen. Ist halt jetzt noch
4 Tage.
Eine knappe Woche für zwei Staffeln. Das schaffe ich halt auch wieder nicht.
4 Tage hartes Bingen.
Ja, ist wirklich hartes Bingen. Das ist halt das übliche Problem bei diesen Dings. Weil ich muss ja sagen, insgesamt, ich habe ja jetzt eine längere Zeit nicht mit diesen Mediathek-Apps gearbeitet, die ist schon nicht verkehrt. Also die Mediathek-App, die merkt sich auch, wo ich war in den Serien und es gibt so eine Merkliste und sowas. Grundsätzlich wie ein Streaming-Portal, nur halt, dass das Zeug halt dauernd depubliziert wird. Es ist halt scheiße. Tja. Ja, und diesmal war es zum Glück nur eine Staffel von Legal Affairs, denn darum geht es.
Ja.
Und du hattest mich, ich glaube, 4 Tage vorher darauf aufmerksam gemacht und ich habe es tatsächlich noch geschafft, es zu schauen. Weil
es ja auch nur
einfach gut schaut.
8 Folgen.
Ja,
eben. Das schaust du ja an einem Abend weg. Aber 8 mal eine Dreiviertelstunde oder so waren das dann schon, gell?
Ja, ich glaube, ich habe es in 3 Abenden geschaut. Aber es schaut sich gut weg, ja.
Viel mehr habe ich auch nicht gebraucht, möchte ich mal sagen.
Mhm.
Irgendwie die erste Folge, da hat es mich ein bisschen schwer getan, aber das passiert mir öfter, ja. Und dann hat es mich gehabt und dann habe ich echt gut, habe ich viel schauen können. Es geht um eine Anwältin, die so Medienrecht macht und viele prominente Mandanten vertritt.
Ich habe übrigens diese Info habe ich schon mal irgendwo gesehen. Lief die Serie schon mal oder? Also mir kommt das irgendwie bekannt vor.
Die lief halt letztes Jahr im Dezember.
Ah, genau. Und da wurde mir das auch so verkauft und da habe ich mir gesagt, Anwältin für Medienrecht? Boah, klingt das öde. Nee, schaue ich nicht rein.
Also. Genau, und die haut halt irgendwelche Promis oder Nicht-Promis eben mit ihrer Kanzlei raus. Die Idee stammt, Bob, den kennst du vielleicht vom Namen her, von Christian Scherz, dem Scherzanwalt aus Schmidt-Zeiten und ich glaube auch bei Raab war der dabei.
Lange her, ja. Dunkle Erinnerung.
Genau. Und der hat da wohl zumindest im Hintergrund so seine Finger mit drin gehabt.
Also ich finde ja, dass auf was die spezialisiert ist und um was es bei den Fällen geht, ist eigentlich nicht so relevant und führt eben, wie ich gerade sagte, eher dazu, dass man abgeschreckt ist. Was ich finde eine passende Beschreibung ist, es ist im Endeffekt wie Suits, nur auf Deutsch. Also und halt mit anderen Fällen natürlich und ein bisschen anderes Setting, aber ist halt nicht in Amerika, aber es ist so von der Art und vom Gefühl und es hat es schon was von Suits, finde ich.
Das nur kenn mit ich dem, halt jetzt nicht so gut.
Nur mit dem großen Unterschied, dass die Kanzlei nicht so ein Buddy-Ding wie bei Suits. Also es wird sich schon auch innerhalb der Kanzlei, es gibt ein sehr starkes Hierarchiegefälle von ihr, also von der Protagonistin zu den anderen, was sie halt schon auch sehr stark auslebt und was auch nicht immer sympathisch ist.
Gar nicht. Also da war ich zwischendrin auch so, boah, will ich das jetzt weitergucken, wie sie da den Leuten die ganze Zeit auf den Sack geht?
Genau, sie ist einfach keine gute Chefin. Also ja, aber gut, ist halt auch eins der Themen, ne? Worum es darin geht. Also
ja.
Ich finde es insgesamt schon echt gut orchestriert, die ganze Serie oder die ganze Staffel jetzt. Ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber ist das schon gut gemacht. Also auch das um sie herum und die Entwicklung in ihr und um sie.
Ja, diese übergreifende Geschichte, die sich dann in der achten Folge quasi auflöst und zwischendrin ja schon immer wieder zu Problemen führt, ist schon schön erzählt. Und ihre Mitarbeiter sind schon irgendwie auch für sich cool, muss ich sagen. Also sowohl diesen Cecil, diesen Anwalt, der da irgendwie mehr sein will, als er ist, aber auch ihre direkte Kollegin oder was, die dann Partnerin werden will.
Ja, ja, die wollen ja alle Partner werden.
Ja, irgendwie schon, aber doch nicht.
Problem ist, dass Cecil eben, als er eingestellt wurde, gesagt hat, er will gar nicht Partner werden, er will mehr so Work-Life-Balance. Und dann sagt er so, ja, aber das war vor meiner Scheidung. So, ja, also halt scheiße, gell?
Ja, aber er hat's gesagt, genau.
Ja, ja genau. Ach ja, ich habe ein paar Negativpunkte und auch Positivpunkte.
Okay.
Was ich sehr angenehm, sehr gut fand, war die eine Sexszene. Fand ich sehr gut aufgebaut, wie man es selten so sieht. Also häufig sind ja so Sexszenen so, dass sie ein bisschen angedeutet werden, dann wird weggeblendet. Und hier wurde so ein bisschen mehr Annäherung gezeigt. Ich meine jetzt diese mit der, wo die sich so, ich kann es nicht beschreiben, mit der Hand und so. Weißt du, was ich meine?
Wer war denn im Bett?
Na, die Protagonistin und der, ich darf das jetzt nicht spoilern.
Ach so.
Der, mit dem sie dann was hat.
Shit, ich habe das schon wieder vergessen. Ah, sie überschreibt alles. Und
ich finde, die Szene ist halt so, häufig ist das ja in solchen Filmen so, dass das so sehr nach Schema F und die Leute landen dann ziemlich schnell im Bett und fallen sehr schnell übereinander her. Und das war halt hier nicht, sondern es war eine deutliche Spannung spürbar und die fangen dann langsam an, sich die Hand zu streicheln und sich zu berühren und sich zu nähern und das war sehr, sehr zärtlich und sehr, aber auch sehr so, es ist ja immer so ein Abchecken, gell? So gucken, wie weit ist das schon ein Schritt zu viel, was ich mache, geht der andere doch mit oder kommt er mir entgegen, gell?
Ja.
Und das ist eben ganz häufig in so Filmen nicht so dargestellt, sondern da ist es immer so, die schauen sich in die Augen und plötzlich wissen sie, dass sie sich wollen und dann fallen sie übereinander her.
Ja, genau. Und nackt und los. Weggeblendet.
Genau. Und das war eben hier nicht so, sondern man hat so gemerkt, so, okay, die müssen so ein bisschen, ja, die müssen sich so annähern, so aneinander antasten und das fand ich unheimlich gut gemacht. Das wurde dann natürlich auch weggeblendet, ja, so what, aber
es ist halt kein Porno, aber ich finde,
genau,
das ist halt dann schon
war unheimlich gut gemacht.
Wie im echten Leben, so ein bisschen.
Genau, es war wie im echten Leben. Und dem gegenüber davor eine andere Sexszene im, oder eigentlich eine sexuelle Übergriffsszene, wenn man so will, im Fahrstuhl. Die war genau das Gegenteil davon. Die war nämlich unfassbar schlecht, wo sie einen anderen, mit dem sie früher mal was hatte, ja, im Endeffekt sexuell belästigt und er aber sofort dabei ist und sofort ihr gefügig ist und so. Und auch dachte so, ey Leute, das ist einfach so ein Quatsch. Also, und zwar alles davon. Also sowohl wie sie ihm halt in die Hose fasst und wie er sofort weich wie Butter wird. Und ich denke so, ey, bitte. Ja, das ist einfach, also im besten Fall noch sexistisch, aber es ist halt einfach Quatsch. Vor allem, wenn du dann halt diese andere
sie können es halt so elegant.
Ja, genau. Und dann machen sie es so plump. Also, oh, was soll denn das? Weißt du, und dann noch so mit so einem, jetzt wurde es nicht sogar verbal konnotiert, wo er dann irgendwie sagt so, irgendwie du, so, ja, du kannst ja alles mit Leuten, oder du bringst Leute zu allem, irgendwie, keine Ahnung, irgendwie sowas, sollte eben zeigen, dass sie dass ihr jedes Mittel recht ist und dass sie immer zum Ziel kommt und
genau, sie nimmt sich halt, was sie will und
es war einfach zu plump, viel zu plump. Eine andere Sache, die ich seltsam fand, war diese Drohnenverfolgungsjagd. Kam dir es auch so vor, dass diese Drohnen einfach viel zu groß waren?
Die waren viel zu groß. Drohnen?
So Drohnen gibt's doch gar nicht, oder?
Die sind ja, das sind halt irgendwie Kampfdrohnen. Aber die fliegen dann, glaube ich, nicht mehr mit Helikoptern. Also
entweder sind die so 500 Gramm oder ist eben eine Predator-Drohne oder so, gell? Aber das war halt so wie so eine 500-Gramm-Drohne, aber sie war irgendwie 20 Kilo.
Und ja, wenn es reicht, groß. Die war halt so, also die ist halt in so
zwei Meter oder
U-Bahn-Tunnel oder so, ja. so eine Unterführung reingeflogen und war halt genauso breit und hoch wie diese Unterführung und ist da gerade so ja. durch. Alter, das
Quatsch.
Da dachte ich von Beginn dieser Szene so, okay, das träumt sie jetzt irgendwie.
Ja.
Und dann wäre die Auflösung so, ja, okay, alles klar, hat sie geträumt, ja passt. Und ich hatte auch echt große Schwierigkeiten hinterher, als sie dann darüber gesprochen haben, das als wahr zu verarbeiten.
Ja.
So, ging mir auch nee, das war ja eh nur Fantasie, das hast du ja nur eingebildet. Und,
ja, es war so ein Fremdkörper. In dieser ganzen Serie war das so ein totaler Fremdkörper.
Ja, es passt.
Was sollte dieser Science-Fiction-Quatsch jetzt? Also, ärgerlich. Und sah auch so ärgerlich billig aus, weil man gesehen hat, dass es einfach eine,
genau, so CG, eine
500-Gramm-Drohne ist, die einfach irgendwie großgezogen ist. Und so, oh Leute, was soll diese Scheiße? Ah. Nee, also es hat mich geärgert.
Ja, aber das war das Einzige eigentlich.
Ja, eine Sache noch, und zwar, ich fand, dass die zeitliche Verortung zum Teil nicht so gut war. Also da waren, zum Teil hatte man so das Gefühl, dass es alles so findet so in einem Monat oder so statt. Also es läuft so weg, die Handlung. Und dann war aber plötzlich so, dann sagen die zueinander, ah, lang nicht gesehen oder so. Und es kam so raus, dass sie sich irgendwie, dass da ein monatelanger Sprung dazwischen war, der aber irgendwie, den man irgendwie nicht gemerkt hat und der auch in anderen Teilen der Geschichte nicht zu merken war. Also die lief dann irgendwie fort. Also irgendwie komisch. Ich habe das nicht so ganz verstanden, die zeitliche Verortung.
Okay, das habe ich gar nicht gemerkt.
Das Farbschema ist natürlich cool, aber so also ganz verstanden habe ich es auch nicht. Sie ist ja immer weiß gekleidet, sieht auch immer super cool aus.
Sie ist vor Gericht, sehr, sehr, sehr gut gekleidet. Also.
Sehr stylisch. Nur vor Gericht, als sie selbst vor Gericht steht, als Angeklagte, ist sie schwarz gekleidet. Was halt, ich weiß nicht, ob das Absicht war, dahingehend, aber das ist halt der anfängerfehlerigste Anfängerfehler, den es gibt. Also Angeklagte gehen halt immer weiß, also immer mit einem weißen Hemd vor Gericht, weil eben, keine Ahnung, weiße Weste, bla bla bla. Gell? Also das macht man halt nicht. Man geht halt nicht komplett schwarz gekleidet hin, wenn du angeklagt bist.
Außer wenn du Leo Roth bist und weißt, dass du jetzt gleich rausgehauen wirst, weil du ja die Beste der Besten der Besten bist.
Ach, die heißt ja auch noch Roth. Also dann passt sie ja viel besser in diese Folge als in die letzte, wo sie eigentlich drin sein sollte. Das merke ich jetzt erst.
Ja. Ja, die letzte Folge, super. Kind geht's übrigens wieder gut.
Ah, sehr gut.
Aber es waren noch zwei aufregende Nächte.
Oh je.
Ja.
Ja, ich habe den anderes Text gelesen von der Sendung und habe mir gedacht, ach je, bin gespannt, wer es ist. Hatte ich schon so beim Anhören, vor dem Anhören habe ich gedacht, mal gucken, wer von beiden in der Sendung kotzen geht. Wegen der Droge der Wahl oder keine Ahnung, was los ist. Und dann war es in Anführungszeichen nur ein Kind, wo das ja relativ normal noch ist. Es wäre spektakulär gewesen, wenn es einer von euch beiden...
Minuten so betrunken, dass ich kotzen gehen musste.
Ja, ich war auf alles vorbereitet, als ich das gehört habe. Den anderes Text gelesen habe.
Sehr gut.
Ja, mit 9 Monaten ist halt schwierig, dass du da nicht mal Bescheid sagen kannst. Also das ist das, was eben so ein bisschen schwierig dann ist, wenn die dann, weiß nicht, muss ich sie jetzt über den Eimer halten oder das oder...
Die sind auch immer so herrlich geschockt davon, was passiert. Ne?
Ja, ja.
Die sind gar nicht, ja.
Oh, furchtbar.
Die Große kann ja mittlerweile drin damit umgehen, aber Kleine leidet sehr.
Unsere nicht. Unsere kotzen so selten, wenn sie es dann mal tun. Speziell die Große, die kann da auch nicht mit umgehen. Die findet das ganz, ganz schrecklich. Es passiert ja auch super selten. Und wenn es nochmal passiert, ist es ein großes Drama.
Ja, so, also, ja.
Ja, aber schon sehenswert, um das mal fazitmäßig abzubinden. Lavinia Wilson finde ich immer grandios, war auch hier wieder grandios.
Die immer richtig stark, also.
Ja, sehr vielschichtig.
Sehr unangenehm, sehr ätzend. Ja, genau, aber vielschichtig, also eben diese Szenen, wo sie dann eben quasi alleine ist und nicht hier den dicken Max raushängen lassen muss.
Kann auch zart und so, ja.
Super, also wirklich toll.
Wirklich gut, ja.
Leider kann man es halt echt nicht mehr schauen. Was lustig ist, ich war sicher, dass der geschätzte Kollege Andi vom Nerd Talk mir das empfohlen hat. Also nicht mir, sondern in der Sendung besprochen hat, weil der oft so deutsche Serien spricht und irgendwie, ich habe es abends gehört beim Einschlafen oder vorm Einschlafen, hat mir noch schnell aufgeschrieben und dann gucke ich nächsten Tag auf deren Seite und find's halt nicht. Denke mir so, shit, was hast denn da wieder gehört? Ja, aber es waren die Kollegen vom Kinocast. Der Erik oder Chris, einer von den beiden hat es gesehen und empfohlen. Und da habe ich mir gedacht so, aber das ist was für ein Andi. Und dann habe ich, nachdem ich dir geschrieben habe, auch dem Andi noch geschrieben, so, hier, wir besprechen das zu spät, weil wir wollten es ja eigentlich letzte Woche besprechen, da hätte man irgendwie noch einen Tag gehabt, was ja reicht irgendwie, um das runterzuladen, aber da habe ich ihm lieber vorher schon geschrieben, so, hier, das werden wir besprechen und ich werde es dir empfehlen. Also, Andreas, ich empfehle es dir und ich empfehle es auch allen anderen Hörern, die jetzt mit unserer Besprechung ein Gefühl haben, so, ach, das wäre was. Ich hoffe, ihr kriegt es irgendwo. Oder ihr habt einen Freund, ja, der es runtergeladen hat oder sonst irgendwas.
Ja, was heißt denn, wenn es runtergeladen? Kann man das legal runterladen? Gibt's das?
Ist das legal? Gute Frage.
Ich habe keine Ahnung.
Also es gibt Tools, die das machen.
Genau, es gibt eine App, die nennt sich zum Beispiel Mediathek View. Dürfen wir die empfehlen? Mhm. Jetzt habe ich darüber geredet. Und mit der kann man sich Videos aus der ZDF-ARD, also von diesem ganzen Universum Mediathek runterladen.
Und das ist fürs Handy oder für?
Nee, für den Rechner, für den Computer.
Für den Rechner.
Für den Computer und dann lädst du es dir halt auf deinen Rechner und dann, wenn du zu Hause irgend so ein System hast, mit dem du das, also weiß nicht, Plex oder sonst irgendwas, so ein wie heißt das denn?
Im ganz einfachsten Fall nimmst du einen USB-Stick und steckst den rechts in deinen mittlerweile ja immer smarten Fernseher.
Meiner nicht.
Ja, meiner auch nicht. Aber das ist auch gut so, aber der vom Christoph bestimmt. Und ja, alles, was du heute so kaufst, auf jeden Fall, dann ist das der einfachste Weg. Der nerdigere Weg ist dann ein Media Center Server irgendwo haben. Ja. Plex oder ähnliches. Und den dann. Leute, ich sehe schon wieder einen Brand. Was soll das denn? Wir kommen nachher noch zu einem Brand, aber ich gucke gerade aus dem Fenster und sehe einen Brand.
Oh je, aber nicht so nah, dass du gefährdet wärst, oder?
Nee, nicht so nah, dass ich gefährdet bin. Es ist ungefähr 150 Meter über den Acker bei Leuten im Vorgarten. Ich weiß nicht, was die da verbrennen.
Frühes Osterfeuer?
Sowas in der Art, ja. Mhm. Im Moment ist es von der Größe so eines Lagerfeuers, leicht durch einen Busch obstruiert. Insofern kann ich nicht sagen, ob der Busch gleich komplett in Flammen aufgeht oder ob das nennenswert dahinter ist. Ich sehe die Flammen nur durch.
Ich hätte heute auch fast Feuer gemacht. Ich habe bei meinem Vater irgendwie Laub in größeren Mengen zusammengerecht. Hab gemeint, sag mal, wenn dein Biomüll wieder leer ist, sag Bescheid, dann schaufel ich das rein oder soll ich es jetzt anzünden? Nee, nicht Feuer machen hier im Garten. Ja.
nasses Laub entzünden immer sehr gut.
Nee, da war genug trockenes Laub obendrauf. Da kann man schon, es wäre schon ein schönes Feuer geworden.
Aber schöner Rauch.
Ja, 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 ist ja eklig geworden. Ja, wo waren wir jetzt? Mediathek, View App, genau.
Ja.
So, Christoph, du hast noch eine Serie geschaut, oder ist es ein...
Echt?
Ein Film?
Ich glaube, ich habe einen Film gesehen.
Sentinelle?
Ja, das ist ein Film, aus meiner Reihe französische Filme. Ich bereite mich ja auf den Urlaub vor. Sprachlich.
Letztes Jahr deine Pornos fand ich irgendwie aufregender. Was? Ja, weiter.
Wie als ich auf dem Weg wo war ich im Urlaub? Westfalen oder so? Ja, ja, da waren Pornos ganz wichtig. ja. Jetzt Frankreich. Ich habe Sentinelle geschaut. Und das ist ein französischer Film, der in Nizza spielt hauptsächlich, am Strand von Nizza. Und die Hauptdarstellerin ist Olga Kurylenko. Also ich habe auch noch ein bisschen Ukraine reingebracht, passenderweise. Und sie spielt also aus einer Einwandererfamilie stammend, eine französische Soldatin, die traumatisiert irgendwo aus dem Nahen Osten zurückkommt. Oder Mittleren Osten, ich weiß nicht. Weiß erstmal nicht so recht, was sie mit sich anfangen soll und fängt dann bei der französischen, so eine Art Strandgarde, die so Patrouille am Strand machen und eben so den Strand überwachen, deswegen eben Sentinel. Arbeitet dann da und erleidet dann einen weiteren Schicksalsschlag in der Familie. Also ein Familienmitglied von ihr fällt einem oder erleidet ein Verbrechen oder wird Opfer eines Verbrechens. Und sie fängt dann an, so auf eigene Faust zu ermitteln im Rahmen ihrer Sentinel-Tätigkeit, weil ich meine, sie ist halt eine Uniformierte mit Waffe. Da kann man halt auch ein bisschen ermitteln und so, gell? Also wird man
ja,
halt
von natürlich. Vielen, nein.
Wird man halt von vielen nicht aufgehalten, gell? Also da kannst du halt auch, also und sie ist halt mit dem Sturmgewehr läuft die halt immer rum, gell? Also wo man sich auch fragt,
was ist denn das für ein Strand?
Ja, haben wir doch erlebt letzte
Marseille?
Woche.
Nee, Marseille?
Oder? Nee, es war eben nicht Marseille, war Nizza, aber wir haben ja erlebt, wie das an französischen Stränden so abgeht. Naja, also die sind deutlich, diese Soldaten, ja, also die treten nicht als Polizisten auf, sondern die treten als Soldaten auf. Und ist schon auch ein bisschen die Frage und es wird auch thematisiert, ob das eine wahnsinnig gute Idee ist, so einer traumatisierten Ex-Soldatin ein Sturmgewehr in die Hand zu geben und sie zwischen Zivilisten an einem Strand rumlaufen zu lassen. Ja, kann man drüber streiten, ob das eine gute Idee ist.
Finde ich, da kann man nicht drüber streiten.
Eigentlich nicht,
oder?
Nee.
Bin ich da alleine?
Nee, so richtig nicht. Die kann halt nichts anderes. Und sie ermittelt ein bisschen und kloppt sich dann auch ein bisschen mit russischen Bösewichten. Aber was ich bis dahin, und das habe ich hier auch aufgeschrieben, sehr angenehm fand, war, dass es nicht zu so einem, hat man ja so häufig, so, ja, sie ist Elite-Soldat und dann passiert ihr was Schlimmes oder irgendeinem ihrer Angehörigen und sie begibt sich auf einen Rachefeldzug und sie ist ein Supersoldat, der unbesiegbar ist, ne? Haben wir ja tausendmal gesehen, ja. Und das ist es halt gerade nicht, sondern sie bleibt, also sie ist keine Superrächerin, sondern sie bleibt eine Traumatisierte mit einer Waffe, ne? Also, die Kämpfe, die eben zu diesem Zeitpunkt gezeigt werden, die sind, finde ich, unheimlich realistisch. Also sie setzt sich durch in den Kämpfen häufig, also auch gegen, es ist auch so ein, ist schon fast Trope-mäßig, so ein Kampf auf dem Klo, irgendwie auf dem, in so einer öffentlichen Toilette gegen, ich glaube, 3 Männer. Und sie mischt die alle auf, aber sie mischt die halt nicht überlegen auf, sondern sie hat Glück. Sie kann schon auch was, aber sie ist auch unheimlich angeschlagen, erschöpft. Also man sieht ihr an, dass sie eben so ein Kampf von, weiß nicht, 2 Minuten, dass es unheimlich erschöpfend ist, was eben realistisch ist. Das ist ja, wird ja in Filmen eigentlich immer total unrealistisch dargestellt. Die Leute sind ja immer fit danach noch. Und sie kämpft halt 2 Minuten und ist halt völlig am Ende. Einfach konditionell. Und das ist halt unheimlich realistisch. Und fand ich super, dass das so dargestellt wurde, eben, dass sie eben auch nicht die Superrecherin ist. Und dann irgendwie, ich würde sagen, so 20 Minuten vor Ende des Films, vielleicht auch nur eine Viertelstunde vor Ende des Films, dreht der Film und sie ist doch plötzlich eine Superrecherin. Und sie infiltriert, ja, genau, sie infiltriert das Haus des Superbösewichts und bringt alle möglichen Leute um, so eine John Wick-Sache dann. Wo er dachte so, hat es jetzt jemand andere, hat da jemand anderes Regie geführt? Hat er den Anfang des Films gesehen? So, es passt überhaupt nicht dazu. Wo ich also, nein, ihr macht den Film kaputt. Macht das nicht. Ah, oh, ich hab's nicht verstanden. Ist völlig drüber. Es ist völlig drüber, das Ende. Also, keine Ahnung. Ist mir völlig unklar, was da passiert ist. Aber es ist irgendwas passiert. Also.
Okay. Seltsam.
Sehr seltsam, ja. Macht lange Zeit alles richtig, und um dann alles falsch zu machen.
Tja. Naja, also eher
schade.
Braucht man nicht, oder?
Nee, braucht man eher nicht. Also, wie gesagt, er zeigt einiges, was gut ist, aber es ist am Ende kein runder Film. Es ist am Ende ein Quatsch. Haben wir noch was?
Das waren jedenfalls unsere Filmthemen, also direkte Film-zu-schauen-Themen. Das nächste Thema ist die Oscar-Verleihung. Mit ihren Auswüchsen oder wie auch immer.
Ja, ist ja viel besprochen worden. Hat ja jeder gesehen, oder?
Du nicht, oder?
Ich nicht. Ich habe nur irgendwie jetzt so durch die Blume gehört und dieses Meme-Bild gesehen, wo man irgendwie 2 dunkelhäutige Herren sieht, die sich gegenseitig einer dem anderen eine reinhaut. Und ich weiß, dass es irgendwie Will Smith ist, aber enlighten me, please. Was ist da passiert?
Mann, du musst wirklich unter einem Stein gelebt haben die letzte Woche.
Ja.
Oder an einem Fernstrahl.
2 Tage, es war ja nur, war ja erst vorgestern. Also,
ich muss gestehen, ich habe von der Oscar-Verleihung tatsächlich auch nur das gesehen, weil das halt am nächsten Morgen sofort voll durch die ganze Presse rauschte und ich mir es dann angeschaut habe. Also der, wie heißt er? Chris
Rock? Smith Rock? Nee. Chris Rock.
Chris Rock. Der hat einen Witz gemacht auf Kosten von Jada Pinkett Smith, also die Frau von Will Smith, die ja momentan irgendeine Krankheit hat, was dazu führt, dass sie ihre Haare verliert, weshalb sie momentan auch die Haare komplett abrasiert hat und eben eine Glatze trägt. Und was aber eben rein medizinisch ist. Und Chris Rock hat eben so einen Witz gemacht, dass er sich auf, also hat sie angesprochen, irgendwie gesagt, irgendwie love you, keine Ahnung, und er freue sich auf
Akte Jane 2.
Akte Jane 2, was ein Film mit Demi Moore war, wo sie auch eine Glatze trägt und mit einer ganz fürchterlichen Vergewaltigungsszene mit Viggo Mortensen, by the way. Und ja, was halt hart unter der Gürtellinie war, weil halt es nicht ihre Entscheidung war, die Glatze zu tragen, sondern sie hat halt eine Krankheit. Gell? Und ja, dann ist kurz drauf, dann wurde eben auf Will Smith und seine Frau die Kamera gehalten. Er hat darüber so etwas verlegen gelacht. Sie fand es überhaupt nicht lustig, hat nur den Kopf geschüttelt. Und das nächste ist halt, dass Will Smith auf die Bühne geht, direkt auf ihn zugeht, auf Chris Rock, und ihm halt eine batscht mit der flachen Hand, aber richtig derb. Er hatte dann später Tränen in den Augen. Irgendjemand hat ihm doch, ich glaube Denzel Washington hat ihm, glaube ich, Tränen weggewischt. Also wenig Kommentar und sich wieder hingesetzt hat, und Chris Rock war völlig perplex, wusste nicht so recht, was das jetzt sollte. Und dann
was hat
kam
er als nächstes
noch,
gesagt? Also ich war, ist ja sonst recht schlagfertig. Hat er irgendwas entgegnet oder war er
ja,
gar nichts gesagt?
Ja, irgendwie sowas. Ja, so ja, das das war Will Smith. So,
so. Okay.
Da müssen Sie sich erinnern.
Ja, genau. Ja,
und Will Smith hat auch noch gepöbelt.
Ja, genau. Und dann, als Will Smith eben wieder auf seinem Platz saß, hat er halt wild gepöbelt. Also hat er gesagt, so, er soll den Namen von seiner Frau nicht in seinen fucking Mund nehmen. Und das hat er zweimal gesagt. Und wodurch dann eben auch relativ klar war, dass es halt nicht irgendein einstudierter Gag war, sondern dass es halt echt ernst war und dass Will Smith halt völlig, völlig aus der Rolle gefallen ist im Endeffekt. Und später hat er ja den Oscar gewonnen für beste Hauptrolle und hat dann auch.
Es ist auch krass, dass das danach ist, ne? Das,
ja, gell? Krass.
Wenn das vorher schon gewesen wäre, okay, dann ja, aber.
Hat sich dann entschuldigt für bei der Akademie dafür, dass er eben irgendwie, keine Ahnung, den heiligen, die heilige Halle entweiht hat oder keine Ahnung, irgend so ein Quatsch. Aber hat sich halt nicht bei Chris Rock entschuldigt, nur bei der Akademie, so dass er eben hier einen Formfehler begangen hat, so in der Art. Also schon ganz schön krass. Ja. Das ist die Geschichte. Kann man jetzt okay. davon halten, was man will, gell? Von beiden Seiten würde ich sagen, durchaus fragwürdige Entscheidung getroffen worden.
Ja, gut, das ist mein Barbara Streisand-Effekt, ne? Also,
Total, ja, total.
Also er hat damit für wahrscheinlich eine Sache, ich habe es jetzt gerade mal gegoogelt hier, wie heißt diese Krankheit? Ah, eben hatte ich das Fenster offen. Oh Gott. Alopecia areata, kreisrunder Haarausfall. Hat sie. Mhm. Und,
oh.
Und das
googelt man. Auch mal, so eine stressbedingte Sache.
Ja, hatten wir mal eine.
Hier steht
auch hatte.
Autoimmunerkrankung und möglicherweise erblich, gibt es Anzeichen. Darüber sind jetzt hier ungefähr 8 Millionen Artikel von der New York Times über so ziemlich jeden Presseartikel, den du dir vorstellen kannst. Der schreibt heute offensichtlich nicht nur über diesen Vorfall, der mir bisher entgangen war, sondern auch über diese Krankheit. Insofern hat Will Smith seiner Frau möglicherweise keinen Dienst erwiesen, aber dieser Krankheit und Leuten, die haben und einer gewissen Aufmerksamkeit dafür. Aber auf der anderen Seite, der Gag wäre halt 5 Minuten später vergessen gewesen.
Ja, klar.
Oder es hätte irgendwer
nicht.
Irgendwelche Leute.
Nicht, also erwachsene Menschen können sich doch nicht irgendwo im Fernsehen hauen, außer beim Boxen vielleicht.
Ja gut, ja. Es war immerhin mit der flachen Hand, okay. Das heißt, es war
trotzdem,
im
Endeffekt kein.
Ja, aber trotzdem.
Also, ja, was heißt geht nicht? Klar geht's.
Soll ich das nächste Mal, wenn ich beim Will Smith auf dem Konzert bin und er einen dummen Spruch macht, den ich falsch verstehen kann, auf die Bühne gehen und er in die Fresse hauen? Ernsthaft? Nee, geht nicht. Also.
Nee, Will Smith ist ja auch nicht Oliver Pocher, das darfst du nicht.
Oh, du bist nicht Moses P.
Nee, nicht Moses P. Es war jetzt doch, ist doch jetzt, Moses P.
Was
hat doch
Stefan
Raab auf die Fresse gehauen.
Ach, stimmt, der hat Raab. Ah, ja.
Oliver Pocher saß, das habe ich jetzt wiederum mitbekommen. Oliver Pocher saß bei einem Boxkampf eines Boxers, mit dem er, glaube ich, irgendwie befreundet ist. Jetzt erst vor kurzem, vor ein paar Tagen auch, im Publikum in der ersten Reihe, neben Christoph Daum übrigens.
Das ist auch eine Kombination, oder?
Ist auch eine Kombination. Und die Reden, die scheinen sich auch gar nicht groß auf den Kampf zu konzentrieren. Oder es sieht eher so aus aus dem Video, als ob Oliver Pocher Christoph Daum voll labert. Und dann kommt irgend so ein 100-klassigster Rapper, jetzt ziehe ich den seinen Zorn auch noch auf mich, kommt auf
dir und haut dir eine
bei
rein.
Der nächsten Live-Sendung, ja. Sneakpoint Live,
nächsten,
kommt der auch, sitzt in der ersten Reihe und haut dir eine rein.
Richtig, genau. Und er kommt auf ihn zu und schlägt ihm kommentarlos mit der flachen Hand in die Fresse. Und der sinkt so ein bisschen auf seinem Stuhl zusammen. Die geile ist die Reaktion von Christoph Daum, der eigentlich weiter auf den Kampf guckt und es nicht weiter zur Kenntnis nimmt, dass der Typ neben ihm gerade voll eine reingezimmert bekommt. Und dann fordert dieser Rapper ihn auf, mit rauszukommen, aber dann wird die Situation irgendwie durch umstehende Leute so ein bisschen auseinandergehalten. Und ja, Oliver Pocher steht dann, macht das einzig Richtige, steht auf und geht weg. Und und es stellen sich dann so halbherzig irgendwelche Sicherheitsleute dahinter, der andere verfolgt ihn noch ein bisschen, aber der geht dann weg. Hintergrund ist wohl, dass irgendeine Influencerin, und da wurde es mir dann auch zu egal, also dass ich das noch nachverfolgt hätte, irgendwer hat irgendwem vorgeworfen, möglicherweise vergewaltigt worden zu sein, das ist dann aber irgendwie auch wieder in, also da wurde es dann so es geht zwar um eine Vergewaltigung, damit ist nicht zu scherzen, ganz klar, aber das ist, wurde dann so, so Instagram-Sternchen wirft irgendwem was vor und lauter Namen, die mir nichts sagten, und da habe ich dann nicht weiter hinterher recherchiert.
Ja, Oli,
und Oliver irgendwie Pocher, hat Pocher
hat ja so ein Format,
Pocher,
gell?
Der Pocher hat dann, der hatte so ein Format, wo er sich über Influencer und Influencerinnen lustig macht. Ich, ob das in dem Zusammenhang war, weiß ich gar nicht. Er hat wohl in irgendeinem Podcast drüber geredet, was er dazu gesagt hat, keine Ahnung. Und es war jetzt auch nicht der Rapper, dem die Vergewaltigung vorgeworfen wurde, sondern wieder nur irgendein Homie von dem. Und ob es damit zusammenhängt, kann man auch nur mutmaßen. Ja, was das soll, weiß ich nicht. Ich gehe mal davon aus, dass Oliver Pocher den jetzt anzeigen wird wegen Körperverletzung. Was ich hierzu jetzt gerade noch überflogen hatte, ist, dass Chris Rock Will Smith nicht angezeigt hat, hat die Polizei in L.A. ausgesagt. Dass er das darf, dass er diese Sache anzuzeigen abgelehnt hat.
Ja, weil er halt auch genau den Streisand-Effekt vermeidet. Noch weiter, ne?
Ich glaube, der ist passiert, oder? Sich das lässt
naja, aber der,
noch größer
ja, gut, aber, ja,
jetzt,
doch,
wo ich es mitbekommen habe, hat es auch der Letzte gehört, oder nicht?
Eskalieren kannst du es immer noch mehr, ist ja klar. Ich meine, er kann jetzt eben für sich das, was Will Smith hätte machen sollen, er dreht sich halt jetzt weg und geht weg. Ne? Das ist
also ich meine, dass der Witz geschmacklos ist, ist klar, aber wenn du...
Völlig, also, keine Frage.
Das hätte man dann auch die öffentliche Meinung regeln lassen können. Er hätte am nächsten Tag in der Presse gestanden, Chris Rock unter der Gürtellinie vollkommen inakzeptabel, bla, jump the shark, bla bla bla. Und dann hätte der sich damit auseinandersetzen müssen, ja, dass er versucht hat, das zu machen, was Ricky Gervais ja mehrere Male bei den Globes so diese auf des Messers Schneide, aber eben nicht auf der anderen Seite runterfallen.
Ja,
dann hätten sie ihn verrissen für den Gag, aber dann wäre das auch trotzdem, einen Tag später wäre das im Blätterwald verrauscht.
Ja, ich meine, auch Will Smith hätte einfach, ja, wenn er das irgendwie hätte sanktionieren wollen, dann hätte er halt reingerufen und hätte einfach reingerufen.
Das Gleiche, hier, was er auch gerufen hat. Genau das Gleiche.
Ja, vielleicht nicht mal. Hätte einfach mal gedacht, hier, findest du das wirklich witzig? So, ist das dein Ernst? Ist das dein scheiß Ernst, dass das ein Witz ist? Ja,
ja,
und dann hätte
genau,
ich mal äußern sollen. Oder eben nicht.
Ja, irgend sowas, aber...
Es wäre viel wirkungsvoller gewesen wahrscheinlich, aber ja, gut.
Dieses ist im Affekt passiert, ich weiß nicht, wie lange geht Affekt, weil ich meine, er muss ja erstmal aufstehen und da hochlaufen und dahin gehen und dem dann eine rein. Das ist so, Affekt ist schon so.
Ja, so weit war es wohl nicht. Also der saß ja erste Reihe und ganz vorne und es war alles kuschelig und so.
Ah, na gut. Also ja, man kann die Kränkung verstehen, aber man kann die Reaktion, finde ich, nicht verstehen.
Kann man auch verstehen, aber ist halt nicht richtig.
Ja.
Verstehen kann man so vieles.
Alright. Dann, ja, okay, Oscars. Was sagen wir zu den verliehenen Trophäen?
Ich hoffe, du kannst da irgendwas zu sagen.
Ich hatte sie mir durchgelesen. Das ist tatsächlich...
Jessica Chastain hat, glaube ich, einen bekommen, oder? Einzige, was ich noch weiß. Und hier... Michael Zimmer. Max Zimmer? Mark Zimmer? Ich weiß schon wieder nicht, wie der heißt. Zimmer.
Hans.
Der
was?
Hans Zimmer. Ach, Michael Zimmer war ein Klassenkamerad von mir. er hat seinen Oscar doch im Bademantel entgegengenommen über Videoschalte. Sehr schön.
Sehr gut, ja. Ja, weiß nicht. Also viele Filme, die wir nicht gesehen haben, jetzt hier im Sneakpot demzufolge auch nicht besprochen haben. Was ja viele dachten, dass das, weiß ich nicht, hier, wie heißt er? Dieser Klimaschutzfilm mit Leonardo DiCaprio. Don't Look Up. Dass der irgendwas kriegen würde, das schien ja sich dann nicht zu bewahrheiten. Ansonsten irgendwie. Dadurch, dass wir die Filme nicht gesehen haben, ich zumindest nicht, bei den meisten zumindest, wenig spektakulär für mich jetzt irgendwie, aber so ein paar Sachen natürlich auf die Watchlist gerutscht dadurch jetzt, wo man sagt, das gucke ich mir dann vielleicht mal an.
Ja. Ja. Nee, stimmt, die meisten haben wir nicht gesehen. No Time to Die haben wir gesehen, sonst nicht viel.
Don't Look Up.
Ach doch, und der hat doch nichts gewonnen, oder? Hat er was gewonnen?
Nee, viermal nominiert, nichts gekriegt.
Eins von den gewonnen. Ach hier, und den Pixar-Film, den haben wir gesehen.
Ja, genau, Encanto hat tatsächlich bekommen. Ja. Ne, das, ja, der war zum Beispiel gegen Mitchells vs. The Machines, den wir ja gesehen haben, nominiert. Mhm. Ich fand Mitchell vs. The Machines besser, aber auch nicht Oscar-würdig. Insofern, ich fand da beides irgendwie in dieser Kategorie. Die anderen Sachen habe ich nicht gesehen.
Luca haben wir doch auch gesehen.
Ah, Luca, stimmt, haben wir auch gesehen. Ja, da hätte ich ihn eher Luca gegeben, jetzt, wo du sagst.
Ja, ich auch.
Aber es ist halt so, ja.
Ja, es ist halt nur Animation. Es ist
Disney und Dings.
Egal.
Und, ja, und dann kriegt es das halt.
Weißt du, ich meine, bei besten Animationsfilmen sind halt 3 von 5 Filmen sind halt Disney-Filme. Das ist halt albern irgendwo.
Ja. Naja. So ist das wohl. Lassen wir es damit bei den Oscars.
Ja.
Bevor wir uns hier noch aufhalten müssen.
Oh, ich sehe gerade, den besten Dokumentarfilm habe ich jetzt vor 3 Tagen mal angeklickt und angefangen zu schauen, aber dann aus irgendeinem Grund nicht weiterschauen können.
Um was geht's da?
Vermutlich ein Babyfon, was losgegangen ist. Summer of Soul von Questlove. Über ein Konzert quasi parallel zu Woodstock in Harlem.
Okay.
Überhaupt nichts für dich, Christoph. Brauchst du nicht mal in die Richtung
zu schalten. Die Bohne.
Aber Bob, für dich könnte das, glaube ich, durchaus was sein. Coole Bilder, also
ja.
Sieht cool aus.
Könnte ich mir auch vorstellen, dass ich da mal reingucke. Ich habe noch den Alec Baldwin Podcast mit Questlove noch in meiner Liste offen, den habe ich noch nicht gehört. Ja, aber ja, ich mag den Kerl. Guck ich immer gern irgendwas, wo er drin vorkommt oder sowas. Konzerte, wo er mitspielt. Next up. Was ist das nächste Thema? Oh ja, ich war im Urlaub, steht hier. Das ist das nächste Thema.
Oh ja!
Ja, ja, ich bin zurück. Was wollt ihr wissen? Wir sind Wohnmobil gefahren.
Du hast ein bisschen vorgefühlt. Ich will jetzt wissen, habe ich die richtige Urlaubsentscheidung getroffen für den Sommer mit der Normandie? Oder
wie wird
oder
das Wetter das lassen, im Sommer in der weg? Normandie?
Nicht das Wetter, aber sonst so. Weil die Bilder, die du so geschickt hast, sahen fantastisch aus. Ich hatte direkt Lust loszufahren.
Ja, also ich würde sagen, das ist eine tolle Urlaubsregion. Stefan, du warst doch schon mal dort, oder? Du
kannst ja,
auch ja, wahrscheinlich ja. Jetzt da mitsprechen. Wir haben ja einmal so nicht die ganze Normandie, aber wir sind durch die ganze Normandie durchgefahren von Ost nach West.
Ja, ist seit schon mal gekommen, ja.
Ja, ja, aber ja, der letzte Punkt ist schon fast Bretagne. Aber natürlich haben wir nicht überall Halt gemacht. Insofern, wir haben da schon Parts geskippt, aber ja, wir sind mit dem Wohnmobil losgeeiert, ein bisschen spät am Abend losgekommen und wollten in der ersten Fahrt bis Belgien kommen, sind aber nur bis unter Bonn gekommen. War nicht so spektakulär.
Ich hab noch gesehen, so, du hattest uns, glaube ich, erzählt, so, naja, und dann um 2 kriegen wir das Auto und dann sitzen wir um 6 im Auto, fahren los und dann noch bis Belgien und dann so, da habe ich um 8 reingeguckt, Bob noch zu Hause. Halb 9, ja, Bob noch zu Hause. So. Zu denen gemeint, so, die kommen heute nicht mehr los oder die fahren halt irgendwie in die Nacht rein oder sowas.
Ja, genau, das haben wir dann auch gemacht.
Aber da hast du noch auf dem Campingplatz ankommen und so, das ist doch irgendwie auch öd, oder?
Nee, es geht ja auch nicht. Du kannst ja nicht auf dem Campingplatz nachts ankommen, ist ja in der Regel irgendwann ab 6 zu, aber es gibt ja neben Campingplätzen auch noch die sogenannten Stellplätze. Und das sind einfach irgendwo in der Regel Parkplätze, die dafür zugelassen sind, dass du da Wohnmobile parkst und darin übernachtest.
Ach, das gibt's.
Ja, das gibt's. Und in Deutschland recht, ja, würde nicht sagen übermäßig verbreitet, aber es gibt's in Deutschland. In Holland ist das
ja,
eher.
Ja, gibt's bei uns hier in der Nähe.
Ja, ja.
In Leidersbach.
Das ist eher unüblich in Holland. Also die Holländer sind sehr campingplatzaffin, haben wenig Stellplätze und wenn sie sie haben, dann sind sie sehr gut ausgebaut und auch richtig teuer. Dann ist es oftmals so, dass man sich fragt, naja, für das Geld, da könnte ich jetzt eigentlich schon auch auf den Campingplatz gehen. Campingplatz bringt halt den Vorteil mit, dass da zum einen mal auch Toiletten und Duschhäuser und sowas sind. Auf einem Stellplatz wird von dir erwartet, dass du eine eigene Toilette mit an Bord hast. Hast du ja im Wohnmobil auch. Und es wird erwartet, dass du kein Camping-ähnliches Verhalten an den Tag legst. Also in der Regel ist das auf diesen Stellplätzen verpönt, seine Stühle und Tische rauszustellen und draußen irgendwie da die Markise rauszukurbeln und irgendwie da entsprechend den Platz für 2 bis 2,5 Wohnmobile zu verbrauchen, sondern es ist ein Parkplatz, auf dem du pennen darfst.
Aber die haben genau, halt das ist, die sind halt wirklich dafür da, dass du da ankommst, schläfst, morgens vielleicht noch irgendwie deine Brötchen holst und
frühstückst, meinetwegen
genau, noch eine Frühstück Stunde
in die Stadt ist, gehst genau. oder so und dann weiterfährst. Die haben halt oft den Vorteil, dass sie sehr viel billiger sind, manche sind sogar kostenlos oder viele sind auch kostenlos, manche kosten irgendwie, wenn es von privaten Betreibern, nicht von der Stadt ist, dann kosten die mal irgendwie 5 Euro die Nacht oder so. Manchmal sind sie so größere Wiesen oder so mit so Rasengittersteinplätzen gemacht, wo dann eine Schranke vorne dran ist und dann ist das so ein Automatenbetrieb, du musst dann da irgendwie 5 Euro oder wie so ein Parkplatz, weißt du, du zahlst da ziehst ein Ticket und wenn du wieder rausfährst, zahlst du halt, ob du 1, 2 oder 3 Nächte geblieben bist. Das gibt's alles in unterschiedlichen Ländern. Die Franzosen haben das extrem viel. Da ist diese Kultur von Wohnmobilplätzen sehr verbreitet, weil ansonsten auch wild stehen und übernachten in Frankreich streng verboten ist und auch hart bestraft wird, wenn sie dich erwischen. Also so dieses, was in Deutschland geht, so das Schlafen im Auto zur Wiederherstellung der Verkehrstüchtigkeit oder sowas, womit du dich in Deutschland immer noch irgendwie rausreden kannst, wenn du auf einem Autobahnparkplatz mal im Auto pennst. Das ist ja explizit erlaubt. Da geht's aber dann auch wirklich nur um das Schlafen. Dann darfst du ja nicht am nächsten Morgen noch im Auto 2 Stunden frühstücken und irgendwie, keine Ahnung, so tun, als ob du da Urlaub machst. Dann wird die Polizei skeptisch. In Frankreich ist das auch verboten und deshalb sind die da irgendwie strikt. Ich weiß nicht, wie die LKW-Fahrer, vielleicht gibt's da irgendwie für Berufskraftfahrer eine Ausnahme. Keine Ahnung, da bin ich nicht informiert. Aber ja, und so einen haben wir benutzt in der Nähe von Bonn. War ich in Unkel? Kennt jemand Unkel? Das ist schon der Name.
Ich gehört.
Ich auch nicht.
Ich habe es gesehen, ich habe mich auch gewundert. Ich war mal in Runkel, aber das woanders, das ist bei Limburg.
Das ist bei Limburg, ja, da kenne ich sogar jemanden.
Da habe ich meinen ersten Schwimmwettkampf geschwommen.
Nee, nicht schlecht.
1980 wahrscheinlich.
Und ein ehemaliger Kollege von mir. Ja, nee, Unkel ist bei Bonn und da hat Willy Brandt gewohnt und Annette von Droste-Hülshoff auch. Das haben wir dann alles so vor Ort rausgefunden. Es ist ein ganz schönes Städtchen am Rhein. Ja, da mussten wir dann noch zum Kinderarzt, das war nicht so schön, aber dann war der Kleine irgendwie gleich mal direkt in der ersten Nacht, also am nächsten Morgen haben wir einen entzündeten Zeh bei ihm festgestellt und zwar so richtig so fies, dass man denkt, das braucht vielleicht Antibiotika, sonst wird es schlimmer. Lass uns das jetzt machen, bevor wir im Ausland sind. War dann auch eine gute Entscheidung, gab dann auch so irgendwie antibiotische Cremes. Ist dann auch wieder besser geworden, war dann kein Problem im Verlauf des Urlaubs, aber gut, dass wir das noch in Deutschland gemacht haben. Ja, und dann sind wir durch Belgien eben in die Normandie rein und ja, Christoph, ich kann dich bestärken in deiner Urlaubsentscheidung. Es ist wirklich landschaftlich sehr toll, wie das Wetter dann natürlich im Sommer ist und wie warm das Wasser da oben im Ärmelkanal wird. Im Norden
von Frankreich regnet es immer.
Eben nicht. Während ich jetzt da war, hatten wir keinen einzigen Regentag. Ja, stimmt. Lass mich zwischendurch auch mal irgendwann.
Da schneit's, das ist so kalt, da schneit's.
Das habe ich irgendwann auch zu meiner Frau gesagt, ist das hier jetzt eigentlich der Landstrich, wo die Stieß spielen? Oder war es der, wo wir letzte Nacht waren? Oder ist es der, wo wir morgen sein werden? Welchen meinen die eigentlich? Weil man fragt sich ja schon, wo die Möbel im Busch sind.
Ich glaube, da irgendwo bei Calais, oder?
Mag sein, ja. Ich habe es nicht
auch irgendwie nachgehalten. Irgendwie Nord de Calais oder irgendwie sowas? Ich glaube.
Ah, Calais haben wir so ein bisschen geskippt, weil da haben wir ja eine Nacht verbracht in Dünkirchen. Vor 2 oder 3 Jahren auf unserem Weg nach England. Deshalb dachten wir, okay, das wissen wir, wie es da aussieht. Also, da fahren wir vorbei dran.
Was mich interessieren würde, ich fahre ja nach Le Havre. Das heißt, ich skippe ziemlich viel von der Normandie. Also jedenfalls nach momentaner Planung. Was verpasse ich da?
Du verpasst auf jeden Fall, naja, das kommt darauf an, wo du da jetzt Ausflüge machst. In Le Havre siehst du ja dann auf jeden Fall mal die große Seine Bridge, die ist enorm beeindruckend.
Also nehmen wir mal an, ich würde Ausflüge Richtung Osten bis nach Dieppe machen.
Jetzt weiß ich nicht, wo Dieppe ist.
Dieppe und Dünkirchen. Was verpasse ich da? Also zum Beispiel, was ich nicht weiß, wie ist denn das mit den Stränden? Da gibt es ja zum Teil so Pebblestrand und zum Teil so Sandstrand, gell? Und so Steilküste. Mhm. Ist das immer, ist das mal so, oder kann man sagen, dass es irgendwie die ersten 50 Kilometer so ist und dann anders? Und wie ist denn das?
An den Stellen, wo wir da in dem Bereich nördlich von Le Havre an der Küste waren, war überall Steilküste. Allerdings hat sie an manchen Stellen so Unterbrechungen, wo du runterkommst und wo dann unten auch Strand ist teilweise. Es gibt aber auch Stellen, wo das wirklich hart ins Meer abbricht und da unten kein Strand ist und du auch nicht runterkommst. Mhm. Aber ich würde einfach sagen, so wie wir das auch gemacht haben, schau dir das auf Satellitenbildern an und entscheide dich, wo du deinen Ausflug hinmachst, wo du vielleicht noch einen Strand findest. Dafür ist Google Maps wirklich Gold wert. Was du da verpasst, also wenn du jetzt nicht nach Norden Ausflug machen würdest von Le Havre, was ich dir aber dringendst empfehlen würde, weil da ist wirklich diese wildromantische Steilküste, die dann, wo auch einige meiner Videos, die ich euch geschickt hatte, entstanden sind. Und da ist auch Etretat, diese Stadt, die wir alle aus der ersten Staffel von wie heißt der? Lupin kennen. Lupin. Mhm. Da, wo letzte Folge, erste Staffel, wo sein Sohn entführt wird.
Wo ist denn das Etretat?
Das ist genau auf der Hälfte von zwischen Le Havre und Calais.
Das ist ja total nah.
Das ist total nah, ja. Also diese Kurve da oben über Le Havre, die solltest du dir genauer angucken, weil die ist wirklich toll.
Ja, da fahren wir auf jeden Fall hin, ja.
Genau.
Ist toll, ja.
Genau. Und weiter oben Calais habe ich, oder Dünkirchen habe ich als relativ langweilig in Erinnerung, weil das ist alles so sehr, sehr flach abfallend und dann steht da auch irgendwie ein Atomkraftwerk in der Gegend rum und so. Also das war jetzt nicht so unser.
Okay.
Das haben wir, den Teil Calais, Dünkirchen haben wir halt geskippt und sind halt erst ein Stückchen weiter westlich wieder
an. Von Le Havre, wie weit sollte ich da nach Osten fahren, nach Nordosten?
Na, immer an der Küste lang, mindestens mal. Weiß ich nicht, 20, 30 Kilometer, sowas.
Ja.
Da musst du so einen Tagesausflug ja nicht machen. Also da ist so viel zu gucken.
Ja, cool. Ja, ich hatte jetzt befürchtet, dass ich irgendwie bis nach Calais fahren muss oder so, oder keine Ahnung.
Ich will nicht ausschließen, dass es da schön ist, aber du hast dann schon so viel unfassbar Schönes vor der Haustür. Warum sollst du da so weit fahren? Also das ist nicht nötig. Wir sind dann noch weiter runter, was ich dir auch empfehlen würde, vielleicht einen Ausflug. Le Havre selbst, die Stadt haben wir uns nicht angeguckt. Da liest man immer, wenn man sich da was drüber durchliest, dann liest man, dass das so ein Love-Hate-Ding ist. Entweder, weil die wohl sehr zerbombt wurde.
Ich glaube, ich werde es lieben.
Ja, und
ich stehe auf Brutalismus. Das ist halt meine Stadt. Also
ja, dann kannst du dir das Gegenteil in Caen, ich weiß immer noch nicht so genau, wie man es ausspricht. Ja,
ist ein bisschen nasal, aber
Genau. Kannst du dir das angucken, weil die Stadt scheint nicht viel zerbombt worden zu sein. Die ist
hängt
sehr
pittoresk.
Hängt da
nicht dieser Teppich? Dieser Teppich von 1066? Oder ist der in Bayeux?
Das weiß ich nicht genau.
Französisch Unterricht ist lang her. Der kann auch in Bayeux sein.
Mit einem Einjährigen geht man ohnehin nicht so unbedingt in Museen, um sich irgendwelche Teppiche, die an der Wand hängen, anzugucken.
Aber der ist so
wir
berühmt.
Haben mehr, mehr oh so Gott, die Gebäude von außen angeschaut.
Meine Familie wird mich hassen.
Du wirst da jetzt so einen Bildungsurlaub draus machen und alle so, alle, können wir ja Strand gehen.
Gewalttour mit kleinen Kindern. Genau. Ja, nee, aber die Stadt ist wirklich sehr pittoresk und da kann ich dir einen Burgerladen empfehlen, der wirklich gut ist. Und ja, die haben
mir bitte auch, Schluss. Mir bitte auch. Ja. Die Pernats essen gar keine Burger. Das sind wir.
nur wenn wir bei Giesbett sind.
Nur wenn ihr bei uns zu Besuch seid, sonst
oder ihr nie Burger.
Stimmt, ich habe euch doch auch neulich Burger
aufgetischt. Ja, klar. Mehrfach schon.
Ja. Ja, also die Stadt kann ich auch sehr empfehlen und da sind die Strände dann auch sehr viel kiesig. Also da hast du dann den Strand vorne an dem Kaff, was da vorgelagert ist. Aber so Stadtstrände, das habe ich noch nie sonderlich gemocht. Also wir wollen dann immer eher irgendwas, wo hinten dran maximal ein Parkplatz und sonst grüne Wiese ist. Und nicht irgendwie so diese Stadtstrände. Wobei der in Etretat wirklich toll ist. Für einen Stadtstrand wirklich, wirklich sehr, sehr.
Und
sehr,
seid ihr dann an der Küste entlang weiter oder habt ihr dann abgeschnitten nach Mont-Saint-Michel? Also seid ihr da oben über Cherbourg und sowas und an Jersey vorbei oder?
Ja, wir sind dann hoch Richtung Cherbourg, aber nicht ganz bis Cherbourg. So ein Stück unter La Hague, schön bei der Aufbereitungsanlage. Eben habe ich noch gesagt, dass wir Calais wegen dem oder Dünkirchen wegen dem Atomkraftwerk es gibt haben und dann fahren wir da nach La Hague zur Aufbereitungsanlage und nach in Flamanville, wie auch immer man das ausspricht. Ein Stückchen südlich steht auch noch ein riesiges Atomkraftwerk an der direkt an der Küste. Und da so zwei, drei Buchten auf der Spitze, links neben etwas westlich von Cherbourg oben.
Ach, genau da lag.
Ach, und da Flamanville. Da steht diese Aufbereitungsanlage und Flamanville, ein Stückchen südlich davon ist das Atomkraftwerk. Deshalb ist es dann auch sehr lustig. Ich habe Fotos gemacht auf dem Campingplatz, wo wir da dann waren. Da haben wir dann wirklich mal einen Campingplatz gemacht. Da sind wir auch länger geblieben. Das war dieser unfassbar leere Sandstrand, der 5 Kilometer rechts, links geht. Und ich habe einmal waren wir da, da habe ich wirklich geguckt. Und soweit mein Auge reicht, konnte ich eine andere Person sehen, außer meiner Familie. An einem 5 Kilometer langen, mehrere hundert Meter breiten Sandstrand. Ja, würde ich sagen, so 50, 80 Meter war der, weil gerade Ebbe war von der Düne bis zum Wasser und dann halt 5 Kilometer breit, Pi mal Daumen und einfach leer, komplett leer. Und dann siehst du irgendwie eine halbe Stunde später kommt irgendwo einen Dünenaufgang, 70 Meter weiter mal einer mit seinem Hund, geht 100 Meter spazieren und geht wieder. Und du hast das Ding für dich und die Temperaturen waren zu dem Zeitpunkt schon so strahlender Sonnenschein, 18 Grad oder so. Da hast du vielleicht noch einen Pulli an, aber du kannst nicht ins Wasser, weil das ist natürlich eisekalt gewesen jetzt im März. Aber du kannst am Strand sitzen.
Haben wir auch probiert. Das
geht ja, ich hab dir jetzt.
War nicht so erfolgreich.
Ja,
und da hast du Atomkraftwerk. Dieses Atomkraftwerk ist gepixelt bei Google.
Ja, stimmt.
Das ist nicht anschauen.
Gemacht. Die Aufbereitungsanlage oben, glaube ich, auch. Ja, die ist auch gepixelt. Da ist es sehr lustig, weil da ich hatte dann auf dem Campingplatz, bevor mir so richtig klar wurde, wie nah wir da dran sind, ich hatte mir da vorher nicht so richtig die Gedanken drüber gemacht, auch wenn man natürlich das Wort La Hague eigentlich kennt und da so irgendwie eine Assoziation zu haben sollte.
Ich hatte keine Ahnung, wo das in Frankreich ist.
Hatte ich dann auf dem Campingplatz so ein Schild gesehen. Ich muss mal gucken, ob ich das jetzt auf die Schnelle finde. Da steht im Wesentlichen drauf so Verhalten bei einem Atomunfall. Und in so schlecht übersetztem Deutsch, wie das dann immer so ist, wenn sie das irgendwie durch einen Translator jagen oder irgendeinen Kumpel, den sie mal hatten, der mal irgendwann vor 30 Jahren in Deutschland gelebt hat, mal eben bitten, das zu übersetzen. Oder ich weiß nicht, wie das dann immer läuft, aber es ist immer so richtig schlechtes Deutsch mit völlig kaputter Grammatik und völlig kaputter Groß-Kleinschreibung. Wo man sich denkt, so DeepL müsste das heute eigentlich besser können, aber das Schild war auch schon so ein bisschen angegilbt. Und es ging so im Wesentlichen um dieses Duck and Cover. Also du sollst nicht in deinem Auto bleiben, das würde dich nicht schützen. Du sollst bitte zum Sammelpunkt kommen, wo ich mir denke, toll, dann stehe ich draußen, das ist noch besser. Aber da würde dann irgendjemand einen Transport organisieren und da würdest du dann, wenn der Bürgermeister das entscheidet, auch Jodtabletten bekommen, die irgendwie bei der Campingplatzverwaltung bevorratet sind. Wir wären, glaube ich, einfach jämmerlich vor die Hunde gegangen und hätten keine Jodtabletten bekommen, weil dieser Campingplatz das Büro nur geöffnet hatte jetzt in der Vorsaison jeden Tag von 18 bis 19 Uhr. Und ansonsten ist da einfach niemand. Wenn du einchecken willst, musst du halt irgendwann vor 18 Uhr da ankommen. Und dann bildet sich da für diese eine Stunde eine imposante Schlange. Da kannst du dann einchecken. Also weil dann kommen dann halt alle, die auf dem Campingplatz sind und irgendwas wollen, wofür sie die Rezeption brauchen, hin und wollen ihr Anliegen in dieser einen Stunde klären. Und danach ist dann halt wieder vollkommen ausgestorben und tote Hose und du siehst niemanden. Aber der Campingplatz war halt unmittelbar hinter der Düne. Und da war Drohnenfliegen erlaubt. Also das war sehr fantastisch dort. auch, ja.
Hat sich gelohnt mit der Drohne.
Für diese Strandsachen, ja, natürlich, ich habe dann mir so eine App besorgt und beziehungsweise auch am Anfang erstmal eine Webseite benutzt, wo man so, ich hatte so eine Webseite, vielleicht kann ich die verlinken, wo du einen Link zu den jeweiligen Authorities bekommst für die jeweiligen Länder, wo die No-Fly-Zones definiert sind. Weil das ist ja dann doch immer so eine Frage, wie ist die Regelung und was darf ich? Und natürlich, wenn da ein Atomkraftwerk in der Nähe ist, da ist dann ein großer roter Kreis, wo man nicht Drohnen fliegen darf. Aber der geht zum Glück halt nicht so weit südlich. Das ist also von daher schon okay. Und die Strände sind in der Regel immer kein Problem. An Stränden darfst du fliegen, aber Ortschaften sind immer als No-Fly-Zones definiert oder größere Häuseransammlungen. Ist natürlich immer Frage, wo kein Kläger, da kein Richter. Ja, wenn du da jetzt irgendwie in einem Bauernhof hinten links über die Ecke von seinem Gehöft fliegst, dann wird er da nichts sagen. Aber theoretisch könnte er halt was sagen. Und wie die französischen Gendarmen manchmal so drauf sind, weiß man ja.
So wie Louis Dauphiné oder was?
Ja, oder so wie die damals in Lacanau zu uns gekommen sind, weil ich meine Kamera stimmt. In ihre Richtung gehalten habe.
Oh ja, genau, da wären wir doch auch schon fast verhaftet worden.
Ja, das war herrlich, ja.
Ja, also insofern wollte ich mir da jetzt nicht unbedingt Ärger einhandeln und habe immer mal vorher auf diese Apps geguckt. Und da siehst du dann halt so, okay, wenn ich jetzt hier noch 50 Meter nach links gehe, bis ich hinter dieser Querstraße bin, dann bin ich in der Zone, wo es erlaubt ist. Manchmal hast du auch so Höhenbeschränkungen, wo dann irgendwie gesagt ist, okay, hier darfst nur 50 Meter oder nur 100 Meter oder so. Wobei mittlerweile, glaube ich, in Europa 100 oder 120 Meter die ohne besondere Genehmigung oder ohne Führerschein und keine Ahnung was die Höchstgrenze ist. Allerdings muss ich sagen, die Drohne kann das zwar, die kannst du so hoch raufjagen, aber es sieht dann von oben dann doch, zumindest bei den meisten Landschaften, immer sehr schnell sehr langweilig aus. Also ich habe gemerkt, dass es viel toller ist, wenn du schnell bodennah fliegst. Da ist einfach viel mehr Action im Bild, da ist viel mehr zu sehen. Und klar, es ist schön mal irgendwie, zum Beispiel an dem einen Strand, der war dann an der einen Seite so begrenzt durch so einen riesigen Felsen, der da so bisschen wie so ein Stück Steilküste plötzlich aus dem Boden kam und dann so ins Meer reinragte und dadurch die eine Bucht von der anderen Bucht trennte. Und ich wollte dann einfach wissen, was ist denn dahinter? Wie geht's denn dahinter weiter? Klar, da kannst du Google Maps nehmen und kannst dir das auf dem Satellitenbild angucken, aber du hast
eine Drohne in der Hand. Wahrscheinlich ist es ziemlich ähnlich, wie wenn du Google Maps nimmst, gell?
Ja, genau. Und dann kannst du ihn halt einfach hochjagen und sagen, ich guck mal rüber über den Felsen, mal gucken, ob das dahinter auch eine schöne Bucht ist und ob da Leute sind, was da los ist und ob man da hinkommt. Und irgendwie hatte meine Tochter dann gesagt, sie hätte jetzt irgendwie einen Esel oder eine Kuh gehört, sie wüsste nicht genau, irgendwas hätte da geblökt. Und dann Drohne hochgejagt, einmal umgeguckt, ja, da hinten sind, es sind Kühe, es sind 12 Stück und dann wieder runter. Das ist irgendwie ganz lustig, du kannst dann einfach mal über den Berg gucken. Er hat Spaß gemacht. Also ob das jetzt die tollsten Urlaubsbilder geworden sind, sie sind auf jeden Fall mal aus einer anderen Perspektive als die Urlaubsbilder, die man sonst so hat und die Videoclips, das definitiv. Ich bin natürlich nicht mit einer Drohne, die man mir freundlicherweise ausgeliehen hat und die ich vorher einmal testgeflogen habe, im Urlaub jetzt zum oberkrassen Cinematographer mit Drone-Pilot-Skills geworden. Das darf man nicht erwarten, aber den ein oder anderen kurzen Clip, den man irgendwie so zur Erinnerung mal irgendwann später, wenn man diesen Urlaub anguckt.
Was du gepostet hast oder geschickt hast, das sah schon sehr cool aus. Also genau, hat wesentlich mehr Spaß gemacht als das, was du vor dem Urlaub aufgenommen hast.
Ja, das vor dem Urlaub war mein erster Testflug. Also das war halt auch wirklich so.
Das ich muss erstmal gucken, öde.
Dass ich das Ding nicht gegen den Baum hau. das war öde, da gebe ich dir recht. Ja, nee, und das jetzt, auch am Strand kannst du halt auch echt nicht viel falsch machen, gell? Also da ist halt nirgends ein Baum, da ist nirgends ein Hindernis. Du bringst die Drohne im Zweifel irgendwie auf 2 oder 3 Meter Höhe und wenn du sie dann wild durch die Gegend schickst, du kannst ja eigentlich nicht crashen. Also da hinten die Düne ist das einzige, was irgendwie hoch genug wäre. Da musst du halt, wenn du da hinfliegst, einmal noch auf den nach oben Stick drücken, damit sie über die Düne drüber kommt. Und im Zweifel nimmst du halt eine Höhe, die auch so für die Düne noch passt und dann kannst du gar nichts mehr kaputt machen. Die Frage ist dann halt, ob sie den Wind aushält, weil am Strand hast du halt schon ordentlich Wind. In der Doku steht für die Mini 2 von DJI Windstärke bis 4, glaube ich. Und dann guckst du halt den Wetterbericht und dann heißt es so, ja, Windstärke 3 in Böen 5. Und dann denkst du dir, was heißt das jetzt? 3? Ja, aber in Böen 5? Schwierig. Wenn da eine sehr ausdauernde, lange Böe kommt, könnte das ein Problem werden.
Ja gut, das heißt dann im Endeffekt, dass dann eben die Böe auch mal übersteht, aber du halt während die Böe da ist, du halt nicht dagegen fliegen kannst. Aber
genau, oder halt sie ihre Position
vom Himmel kann
im Zweifel.
Genau,
ja, genau. Fällt
halt nicht vom Himmel durch die Böe.
Genau.
Da brauchst du halt dann eine größere Drohne, wie wir in Dings gesehen haben. Da kannst du dann auch mal durch eine U-Bahn-Dings Leute jagen.
Ja, und genauso breit sein wie der
Tunnel. Das war schon hart absurd.
So ein Scheiß, das war echt ärgerlich. Hat fast die Serie kaputt gemacht.
Ja. Okay, du hast ja noch andere Technik-Gadgets. Taschenlampe hast du schön den Campingplatz hell gemacht.
Ja, tatsächlich. Also diese Taschenlampe war wirklich Gold wert. Das muss ich echt sagen.
Haben
also
alle gemerkt, wenn du pullern gegangen bist, ja?
Nee, ich weiß. Wenn
du Feuer nie Feuer machen wolltest, hast du mit der Taschenlampe Feuer gemacht, oder?
Krüger geht pullern, der Campingplatz ist hell. Tag.
Brennt.
Die allermeisten Campingplätze sind noch überhaupt nicht geöffnet. Wir haben echt Schwierigkeiten gehabt. Wir wollten dann irgendwann wirklich mal einen Campingplatz haben, damit wir mal die Markise rauskurbeln können und die Kinder einfach frei rumlaufen lassen können, was du halt auf diesen Stellplätzen immer nicht so gut kannst. Meistens findest du dann irgendwo zwei Querstraßen weiter einen Spielplatz oder so, wo du sie mal beschäftigen kannst. Aber Campingplatz hat dann schon nochmal Vorteile und dann findest du keinen, der offen hat. Das war also wirklich so Vorsaison. Wo dann oftmals so, ja, öffnet am 1.4. denkst du, ja, scheiße, ist noch irgendwie 2 Wochen hin. Aber den hatten wir dann gefunden und da war es dann toll. Und ich bin da aber trotzdem irgendwie nicht im Dunkeln mit der Taschenlampe rumgelaufen. Aber wir haben es einmal gemacht, so kleine Nachtwanderung mit meiner Tochter, und da haben wir Fledermäuse gesehen. Und nur so im fahlen Restlicht, was noch so über die Düne kam, haben wir die Fledermäuse gesehen, habe ich die Taschenlampe auf volle Helligkeit und Flut gemacht und habe in die Richtung geleuchtet und dann konnten wir die richtig schön am Himmel so rumfliegen sehen. Die haben sich auch von dem Licht kaum stören lassen. Und dann haben wir auch gesehen, dass die weiße Bäuche haben und dann konnten wir dann nachgoogeln, was sind das für Fledermäuse oder was gibt's für Fledermäuse mit weißen Bäuchen. Zwei Farbfledermaus und noch irgendeine andere, habe ich schon wieder vergessen.
Ich habe auch einen weißen Bauch, aber ich bin keine Fledermaus.
Ich könnte dich anleuchten und dann würdest du reflektieren.
Aber dann sicher. Du
genau aussehen wie eine Fledermaus.
Ja, und irgendwann einmal in der Nacht muss irgendein Tier oder sowas gegen unser Wohnmobil gehüpft sein. Weiß ich nicht, eine Katze oder irgendwas. Keine Ahnung, jedenfalls, ja, wahrscheinlich. Es gab jedenfalls einen seltsamen Knall außen am Wohnmobil und wir haben uns gefragt, was war das? Ich dachte zuerst, es sei meine Frau gewesen, weil ich saß vorne, habe was gelesen und sie war hinten mit den Kindern auf dem Bett.
Hat deine Frau ist gegen das Auto gehüpft?
Was? Nein, ich dachte, sie hätte hinten irgendwas, ach so, eine Schranktür zugemacht oder irgendwas, dass dieses Geräusch. Und ja, dann fragte sie mich, was war das? Und ich so, ich dachte, das warst du. Und sie hat nichts gemacht, nur auf dem Handy gelesen und ich saß vorne und war auch nur auf dem Handy gelesen und dann, okay, was war das? Und habe ich gesagt, nee, das ist irgendwas, keine Ahnung, ein Stück vom Baum abgefallen, Ast oder irgendwas, dann ist uns irgendwas aufs Auto geknallt von oben, weil wir unter so einem Baum standen. Dass sie, nee, das war nicht oben, das war an der Seite und so. Und das muss jetzt irgendwie, du musst jetzt rausgehen und das erforschen. Und dann, okay, ich muss jetzt die Familie verteidigen und muss rausgehen.
Hat sie nur gesagt, damit du endlich deine Taschenlampe benutzen kannst.
Gegen den Bär kämpfen.
Dieses 150-Euro-Dings musst du jetzt mal ausnutzen.
Genau. Ja, dann habe ich die genommen und habe die, dann ist ja schon so ein bisschen scary, wenn du denkst, irgendwas ist jetzt da draußen möglicherweise, ich muss jetzt da rausgehen. Machst du dann natürlich, und aber.
Dann wolltest du doch die Maglite zurück, gell?
Mit der hätte ich besser hauen können, das stimmt. Aber ich habe ja eigentlich nicht erwartet, dass ich irgendwas hauen muss. Insofern habe ich einfach.
Kommt das hell.
Das könnte sein. Aber den hätte ich geblendet, der hätte mich nicht erwischt. Gehst du raus, machst hell und findest halt nichts. Läufst einmal ums Wohnmobil, stellst fest. Keine Ahnung. Hier ist nichts. Aber du hast auf jeden Fall nicht das Gefühl, dass du was übersiehst, weil wenn du dieses Ding auf Turbo anmachst, dann ist Tachhell da draußen. Ja, und ansonsten für lauter Kleinigkeiten, so diese Nachtwanderung, die ich mit den Kids gemacht habe. Und auch wenn sie nur kurz war, weil man wollte es ja nicht zu aufregend gestalten. Ist auch ein bisschen Angst im Dunkeln noch, die junge Dame. Aber das war sehr praktisch. Diese komischen fluoreszierenden Leuchtschnuller aufladen kann man übrigens auch ganz fantastisch mit einer Sekunde auf Turbo und der leuchtet die halbe Nacht. Das ist ganz toll.
Was für eine Idee.
Habt ihr nicht diese Nachtschnuller für eure Kinder? Also benutzen
wir überhaupt keine Schnuller? Noch nie gehabt, aber wir haben solche fluoreszierenden Sterne an der Decke. Dafür könnte man es natürlich auch nehmen.
Dafür könnte man es auch nehmen, ja genau. Die haben wir tatsächlich auch, an denen habe ich es noch nicht ausprobiert, aber irgendwie war in der einen Nacht war der eine Schnuller von unserem Sohn, irgendwie hat er den verloren und dann wird er manchmal so garstig, wenn er den nicht wiederkriegt. Und dann steigert er sich da irgendwie so in so einer Halbschlafsituation so rein, dass er dann irgendwann auch wach ist und dann kriegst du ihn schlecht wieder zum Einschlafen. Also ist immer Regel, dass wenn man das merkt, dass er das hat, dann ist das Beste, möglichst schnell den Schnuller zu nehmen und ihm den einfach wieder zu geben. Und dann steckt er sich den in den Mund und dann wird er wieder ruhig. Und wenn du ihn dann aber nicht findest, weil er ihn irgendwo verbummelt hat und das Ding aber auch noch dunkel ist, dann brauchst du manchmal so lange abzusuchen, wo er den verschmissen hat im Bett und unter welchem Kissen der jetzt ist oder unter welcher Decke oder in welcher Ecke oder wo der hin ist, dass diese Leuchtschnuller, die so leicht fluoreszierend irgendwie sind, ganz, ganz praktisch sind. Und wir hatten den aber, wenn der halt tagsüber kein Licht abkriegt, weil er irgendwie in der Schublade liegt oder so, dann leuchtet er halt auch nachts nicht und dann war meine Frau dann irgendwann, dass sie gesagt hat, kannst du den mal aufladen mit deiner komischen Taschenlampe und wirft mir den zu. Und dann habe ich die Taschenlampe da dran gehalten auf Turbo und der Kleine, das war, als hättest du ihm so dieses Uranstäbchen, was Homer Simpson im Vorspann durch die Gegend trägt. Der hatte quasi eine Taschenlampe am Mund dran und hat alles angeleuchtet, was er angeguckt hat. Das sah sehr spektakulär aus mit diesem grünen Knubbel vor seinem Mund. Sehr spaßig.
Okay.
Dafür funktioniert das Teil auch. Nee, aber ist als Campingtaschenlampe, ich meine jetzt, was die Frage, wann ich wieder Camping fahre, aber diese Taschenlampe hat ihren ersten Einsatz sehr erfolgreich hinter sich gebracht. Ja, doch.
Ja, jetzt kommen wir zum Thema, worauf alle schon die ganze Zeit gewartet haben, also wir beide jedenfalls, Christoph.
Was?
Diese riesige Explosion. Du hast angeteasert mit Gasexplosionen sind laut.
Ja, sind sie auch.
Was ist passiert?
Wir stehen da so auf dem Campingplatz und plötzlich sagt meine Frau, guck mal, da hinten fackelt schon wieder einer irgendwas ab, Mensch, diese Franzosen. Und das ist uns vorher schon aufgefallen, dass Franzosen offensichtlich es total geil finden, wenn man da so über Land fährt, brennt da ständig irgendwas in irgendeinem Vorgarten, so wie das, ich hatte das Gefühl, früher war das hier auch öfter.
Das ist so doch, Leute, wenn du hier irgendwo in die, also jetzt nicht ins Großgebiet Frankfurt fährst, sondern in den Wald irgendwo rein, da irgendjemand zündet doch immer seinen Heuhaufen an oder so, habe ich es gefühlt.
Ja, aber vielleicht fahre ich tatsächlich in Deutschland zu wenig über Land, um das ernsthaft vergleichen zu können. Aber wir haben das sehr oft gesehen, dass Leute irgendwas abfackeln. Wir haben auch ganze Felder gesehen, wo Bauern flach ausgebreitet auf mehrere, sagen wir mal, so eine Fläche von 50 mal 300 Meter oder so ein ganzes Feld flach ausgebreitet irgendwas hingelegt haben, am Rand ein bisschen Abstand gelassen und das dann abgefackelt haben, vielleicht um irgendwie nährhaften Boden zu erzeugen oder so, keine Ahnung, eine Art von Dünger. Da steht halt so ein ganzes Feld in Flammen. Und insofern dachten wir zuerst auch, naja, da fackelt wieder irgendeiner irgendwas ab. Und dann wurde der Rauch aber so richtig schwarz, sodass du dachtest, irgendwie, also wenn da also ein paar Reisigzweige irgendwie abfackelt, das raucht normalerweise nicht so dunkel. Brennt da jetzt der Autoreifen ab oder was wird's denn? Und dann gab's plötzlich eine kleine Explosion in diesen Flammen. Also es tat einen Knall und einen Blitz und so eine größere Feuerwolke, ja, die dann sich zu einer Rauchwolke veränderte. Und dann dachten wir so, okay, jetzt ist definitiv klar, das ist wahrscheinlich keine Absicht, das ist definitiv ein Problem. Und dann dachte ich mir, wenn ich jetzt die Feuerwehr anrufe, ich kann nicht so richtig einschätzen, was das da hinten für ein Ort ist. Ich kann überhaupt kein Französisch. Ich könnte nicht beschreiben, wo das ist. Also bin ich zu dem Wohnmobil neben mir gegangen. Da waren Franzosen und die hingen auch schon am Fenster und haben geguckt. Und die sprachen aber überhaupt kein Deutsch und überhaupt kein Englisch oder nur ganz, ganz wenig Englisch. Und dann habe ich ihm halt versucht zu sagen, er soll mal bitte die Feuerwehr anrufen. Und da hatte ich ganz eindeutig den Vibe, dass bei ihm so dieses... Ja, das geht mich ja aber nichts an. Also ich bin ja da gar nicht und warum soll ich denn jetzt die Feuerwehr anrufen? Und vielleicht brennt da ja nur einer was ab. Und als ich dann irgendwie gesagt habe, there was an explosion, und dann hat er irgendwas auf Französisch, explosiv oder sowas, ich weiß, ich kann es nicht wiederholen, gesagt. Dann habe ich gesagt, oui, oui, und dann so, oh. Und dann hat er sein Handy rausgeholt. Dann hat er aber immer noch gezögert und wollte die Feuerwehr nicht anrufen. Wo ich mir denke, ja, was kann denn passieren? Also ruf halt an. Ja, und sag, dass es da brennt und dass du hier und der in dem Ort bist und das ist ein Stück westlich und so, das werden sie schon finden. Die Rauchwolke ist so riesig, das können die gar nicht verfehlen, wenn sie in den Ort kommen. Aber hat er nicht gemacht. Und ich konnte ihn auch nicht weiter, irgendwie hat er mit seiner Frau diskutiert, irgendwie habe ich natürlich nicht verstanden, aber er wollte die Feuerwehr nicht anrufen. Und kurz Zeit später hat man dann sehr, sehr, sehr in der Entfernung, aber das hat 5 Minuten gedauert oder so, sehr in der Entfernung eine Sirene gehört und dann dachten wir, okay, gut, dann hat es irgendwer anders jetzt gemacht. Er war es jedenfalls nicht, ich war es auch nicht, aber irgendwer hat es gemacht und dann kamen die, es hat ewig gedauert, das ist halt auch weit draußen auf dem Land und kam mit einem Auto und dann denkst du dir wirklich so, geil, da ist schon die erste Explosion und ihr kommt mit einem Auto, herzlichen Glückwunsch. Irgendwann später kamen dann noch mehr Autos und dann haben sie, sind sie da angekommen, das konnten wir nicht sehen, wir konnten sehen, dass die Sirene da hingefahren ist, also dieses Blinklicht und dass man es dann hinter den Häusern hat verschwinden sehen und so vom Abzählen konntest du dann ungefähr sagen, so naja, in der Geschwindigkeit, die sich bewegt haben, so jetzt sind sie wahrscheinlich da.
Wofür hast du jetzt die Drohne dabei?
Ja, das habe ich dann auch gedacht, so fahre ich da, also grundsätzlich ist es verboten, über laufende Rettungseinsätze zu fliegen. Ich glaube, ich hätte 100 Meter Abstand halten müssen, aber da war dann wieder so dieser Fall von, ich möchte mir vielleicht doch lieber nicht den Zorn der Rettungskräfte jetzt auf mich ziehen. und mit der Drohne darüber sausen, auch wenn es von der Entfernung her wäre es locker gegangen. Und dann sind die Rettungskräfte vor Ort und dann kommen einfach mehr Explosionen. Einfach immer wieder knallt es und einer war richtig schwer. Also es war also wirklich ein Blitz, ist wie im Fernsehen. Also da brannte es hinter so einem Baum und der Baum stand dann auch schon so ein bisschen in Flammen. Und aber das war ja, jetzt ist es März, Frühling, das ist irgend so einem, ich weiß nicht, wie diese Bäume heißen, die sieht man sehr oft an der Atlantikküste, die sehen so ein bisschen, immer so ein bisschen karg aus und die biegen sich immer so ein bisschen im Wind und oben haben sie so, es wirkt auf den ersten Blick wie so ein Farn oder sowas, ich kann dir gar nicht, es ist kein richtiger Nadelbaum, aber definitiv auch kein Laubbaum, irgend so was Seltsames dazwischen, müsste ich mal raussuchen, wie diese Viecher heißen und die brennen offensichtlich gar nicht so wahnsinnig gut. Das qualmte wie bekloppt, aber und hin und wieder sah man Flammen hochschlagen, aber der Baum an sich ist eigentlich nur so verkohlt und verschmort so vor sich hin. Und dann plötzlich so ein Feuerball, der den ganzen Baum einnimmt und danach halt zu schwarzem Rauch zusammenfällt und dann hochzieht und eine Sekunde später hörst du den Knall, der wirklich impressive ist. Und das kam dann immer wieder. Das waren dann halt vermutlich Gasflaschen. Ich habe später einen Artikel in irgendeiner Zeitung gefunden und da den mit in so einer Online-Zeitung und den mit Google Translate übersetzt und da wurde bestätigt, dass das Gasflaschen waren, die da explodiert sind und teilweise in den Nachbargrundstücken wieder runtergekommen sind. Und wir sind dann später auch mal einen Tag später vorbeigefahren an dem Ort und haben uns das angeguckt. Gesehen hat man nichts, weil es an so einem Hang war, aber was man gesehen hat, ist, dass die Rettungskräfte es unheimlich schwer gehabt haben müssen, da hochzukommen. Ich kann euch mal ein Satellitenbild, das können wir wahrscheinlich nicht veröffentlichen, weil das so entsprechend Google Maps mäßig Trademark hat und man das ja nicht posten darf, glaube ich. Aber ihr könnt ja mal gucken.
Kannst du verlinken.
Man sieht, ja, das könnte ich verlinken vielleicht, genau. Man sieht auf dem Grundstück unfassbar viel Schrott rumliegen. Das stand auch in dem Artikel drin. Diese Leute, die da gewohnt haben oder wohnen, die müssen unfassbare Messis gewesen sein. Jedenfalls ist das voll. Da sind irgendwelche Autowracks und Kram und Schrott und einfach unfassbar viel Scheiß liegt da rum. Und das Haus konnte man unten von der Straße aus sehen. Das Haus sah zumindest von der Straßenseite aus unverkohlt aus. Wie es auf der Rückseite aussah, mag ich mir nicht vorstellen. Aber das Dach schien auch noch in Ordnung. Insofern, es ist wahrscheinlich wirklich der große Schrotthaufen dahinter gewesen, der gebrannt hat. Aber diese Einfahrt unten von der Straße her ist halt nur so ein Schotterpfad mit einer extrem engen Kurve hinter einem Baum. Und ich wette, da kommst du mit einem großen Feuerwehrlöschfahrzeug nicht rum. Also diese Einfahrtkurve unten, die habe ich gesehen, die ist sehr steil. Und du kommst quasi rein durchs Tor, dann musst du schon scharf links fahren und dann fährst du in das äußerste Eck des Grundstücks, wo Zäune auf beiden Seiten sind und musst sehr eng um einen Baum drumherum und dann geht's steil hoch. Und das Ganze auf so ausgefahrenen Schotterreifenspuren und ein bisschen sandig und so weiter. Also ich würde sagen, mit so einem 7,5-Tonner, so Größe von so einem Umzugs-LKW, wie die üblichen Feuerwehrautos so sind, die oder vielleicht sogar noch größer, kommst du da nicht rum, glaube ich nicht. Oder du musst den Baum ummachen, um da rumzukommen. Aber der stand am nächsten Tag noch, also das haben sie nicht gemacht. Und insofern kann ich mir gut vorstellen, dass die da einfach dann erstmal zu Fuß hochmarschiert sind und da irgendwie Schläuche verlegt haben und dass das deshalb alles gedauert hat. Und wenn es dann explodiert, ja, dann herzlichen Glückwunsch. Dann gehst du da wahrscheinlich sowieso erstmal nicht in nächster Zeit mal um die Ecke gucken, weil kann ja jeden Augenblick das nächste Mal knallen. Und so war es dann auch. Die haben es irgendwann in den Griff bekommen über den Nachmittag. War der Rauch dann irgendwann weg? Ist mehrfach wieder aufgeflammt. Irgendwann haben sie es dann in den Griff gehabt. Und irgendwann abends sitze ich mit meiner Frau bei einem Glas Rotwein und sie guckt aus dem Fenster und sagt, das brennt schon wieder. Und das war Stunden später irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht 6-7 Stunden später, nachdem sie es eigentlich im Griff hatten, hat es dann wieder angefangen und in der Nacht hat es noch viel krasser gebrannt als am Tag und es gab wieder Explosionen, mehrere. Und dann hat es wieder eine Ewigkeit gedauert, dann kam ein Feuerwehrauto, dann kam noch eins, dann kam noch eins, dann ist irgendeins wieder weggefahren oder vielleicht war es ein Krankenwagen, der weggefahren ist, das wissen wir nicht. Und ja, und immer wieder Explosionen und du dachtest dir so, alter Falter, was denn? Also am Anfang habe ich noch gedacht, so was für eine Amateurfeuerwehr, haben keine Brandwache gehalten und haben es wieder aufflammen lassen. Aber dann habe ich irgendwann später das Satellitenbild gesehen und habe mir gedacht, okay, jetzt habe ich eine grobe Vorstellung davon, was da gebrannt hat und wie unkoordiniert und also wie unbekannt da auch ist, was da wahrscheinlich alles noch drin steckt und vor was für einer Herausforderung die da steckten. Und dann kann man vielleicht verstehen, warum es so schwierig war offensichtlich. Aber war spektakulär. Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal in Real Life Explosionen erlebt habt. Ich bis dato noch nicht.
Nur Handgranate halt. Aber sonst.
Ja. Das ist übrigens das Foto aus dem Artikel. Den können wir verlinken auf jeden Fall.
Nö, ich glaube, ich habe noch keine.
Ich auch nicht.
Boah, das ist ja echt krass, wie es da brennt.
Ja. Deshalb war ich eben so ein bisschen aufgeschreckt, als ich vorhin hier Feuer aus dem Fenster sah, aber ich habe zwischendurch mit meiner Frau geschrieben und sie hat nochmal genauer geguckt und hat gesagt, das war eine Feuerschale in dem Vorgarten, war also diesmal harmlos.
Ja.
Ja. Was ist das?
Ja. Schön. Sehr schön. Also schöner Urlaub mit viel Abenteuern.
Ja. Mit Gasexplosionen.
Ja, ja.
Mächtiger Badabum, hätte Bruce Willis gesagt. Nee, Mila Jovovich.
Genau. So, ein Thema haben wir noch. Die App Coffee Call. Wir konnten sie noch nicht ausprobieren, aber wir wollten zumindest mal kurz drüber reden, weil wir vor der Sendung uns kurz drüber ausgetauscht haben, Bob und der Christoph. Wovon redet ihr?
Ich hab jetzt noch keine Ahnung, von was ihr redet. Null.
Also, in der bekannten in dem bekannten Podcast Bits und so machen die am Schluss immer irgendwelche Picks. Das heißt, jeder sucht sich irgendwas aus, irgendein technisches Gadget oder sonst irgendwas und schlägt das den anderen vor. Und Bastian Schlingel-Würfel hat diesmal die App Coffee Call vorgeschlagen. Das ist eine App, wo du dich mit deinen Kollegen vernetzen kannst und du kannst halt so in der App sagen, ich gehe jetzt einen Kaffee machen. Das heißt, ich arbeite jetzt gerade nicht. Falls jemand auch gerade nicht arbeitet, lass uns doch mal irgendwie quatschen und dann kann man sich wohl gemeinsam zu so einem Videocall treffen. Also weiß nicht, du gehst gerade runter, holst dir noch einen Kaffee oder machst dir einen Tee oder sonst irgendwas und dann alles nur hören sagen, weil Bob, wir haben es noch nicht hingekriegt, da irgendwie
Ich habe jetzt so und so viele Minuten Zeit und dann habe ich gedacht, mal gucken, was passiert.
Push-Nachricht gekriegt.
Nichts passiert.
Genau, und dann kann man halt irgendwie 7 Minuten miteinander Videocall machen.
Genau, und der geht dann immer genau 7 Minuten und am Ende soll dann ein Timer erscheinen oder die ganze Zeit ein Timer zu sehen sein und nach 7 Minuten ist es dann zu Ende. Also die Idee ist halt, in Zeiten des Homeoffice sozusagen diese Zufallsbegegnungen an der Kaffeemaschine, die man ja normalerweise im Büro immer mal hat und wo man halt auch nicht vorher entscheidet, wen ich da treffe. Man geht halt da hin und dann steht da irgendwer und dann quatscht man mit dem oder man lässt es. Ohne
dass man sich dann verquatscht, gell? Dass man dann eine Stunde telefoniert. Ja, das ist eine gute Idee eigentlich.
Genau. Und ja, so wie Stefan es beschrieben hat, du beschließt jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich muss jetzt mal auf andere Gedanken kommen oder ich koche mir jetzt mein Essen und stehe in der Küche und rühre die ganze Zeit langweilig irgendwas um, kann ich dann nebenbei auch genauso gut das iPhone auf die Anrichte stellen und mit irgendwem reden. 7 Minuten lang, während ich irgendwie, keine Ahnung, gucke, dass das irgendwas nicht anbrennt. Dann klickst du halt rein, okay, hab jetzt die nächste halbe Stunde Zeit und wenn in dieser halben Stunde oder was auch immer du einstellst, noch jemand anders quasi aus deiner Gruppe natürlich, du bist Mitglied in so Gruppen, wo du halt klar ist, das sollte dann halt irgendwie deine Arbeitsposse oder jetzt bei uns könnte das hier die Sneakpot-Gruppe sein.
Christoph, ich hab dir gerade auch nochmal eine Einladung geschickt.
Genau.
Brauchen wir deine Einladung?
Naja, zu der Gruppe, weil die ist ja closed, gar nicht.
Ach so.
Du kannst auch öffentliche Gruppen anlegen, aber die Sneakpot-Gruppe ist jetzt, glaube ich, als Closed Group, hast du die gemacht, oder?
Ja, ja.
Ist private. Genau. Man könnte auch noch eine mit den Hörern machen, wenn wir das
groß aufziehen wollen. App installieren, oder?
Das hilft, ja. Ohne die wird es nichts. Genau. Aber ich fand die Idee halt lustig. Es ist eine App aus der Schweiz. Sei auch alles Ende zu Ende verschlüsselt. Bleibt insofern vertraulich, was da geredet wird.
Und es ist halt so eine nette Idee, um mal kurz im Laufe des Tages miteinander zu quatschen. Also, ich glaube, so kann man das halt schon ganz nett
Ich erinnere mich, dass wir 2020, als die Pandemie angefangen hatten, alle nach Hause gegangen sind. Da gab es bei uns in der Firma so Bestrebungen, dass sie dann irgendwie in Microsoft Teams so einen Raum eingerichtet haben, der irgendwie so die Kaffeemaschine oder den Social Space, wie auch immer, ersetzen sollte. Wo man halt reingehen kann, jederzeit, so wenn man will, und gucken kann, ob da jemand ist. Oder meinetwegen dann sich selbst stumm schalten und die Kamera ausmachen und da irgendwie drin rumlungern und gucken, ob jemand auftaucht oder so. Mit so einem minimierten Fenster und sich dann benachrichtigen lassen, wenn da irgendwie jemand kommt. das hat auch am Anfang für so eine Woche oder so ganz nett getragen und dann hat es halt keiner mehr gemacht. Das kann dir hier natürlich auch passieren. Aber was ich ganz clever finde, ist diese zeitliche Beschränkung und die Tatsache, dass du halt vorher reingehst und sagst, wie lange du jetzt Zeit hast. Also, dass du jetzt genau sagen kannst, ich gehe jetzt einen Kaffee machen und dann muss ich irgendwie, weiß ich nicht, Bohnen mahlen und dies und das. Und dann weiß ich genau, das dauert mindestens eine Viertelstunde, bis ich wieder an meinem Schreibtisch sitze. Und also stelle ich ein, in dem Augenblick, wo ich aufstehe, 15 Minuten. Und wenn keiner kommt, dann kommt keiner. Und wenn einer kommt, dann kommt einer. Und dann bin ich aber auch nur 7 Minuten committed. Danach ist es vorbei. Das ist eigentlich eine wirklich geile Idee, finde ich.
Ja. Ja, ich hab so ein paar Kollegen, mit denen ich mich sonst an der Kaffeemaschine in Real Life getroffen habe. Mit denen werde ich das jetzt auch mal demnächst anleiern. Insbesondere bei denen ist es so, die verlassen jetzt gerade. Oder einer ist weg, einer hat schon gekündigt und einer ist unzufrieden. Das heißt aber, wenn man darüber auch den Kontakt hält oder halten kann, finde ich das halt auch sehr charmant. Also eben nicht mit den direkten Kollegen, die man trifft oder die man zumindest im Skype oder wie auch immer die Tools heißen hat, sondern dass man einfach sagt, so ja, okay, alle, weiß ich nicht, Meeting ist rum, ich gehe jetzt eh einen Kaffee holen oder ich mache mal kurz Pause, ist einer von euch gerade da? Und das finde ich irgendwie cool.
Ja. Absolut. Also das, das, wie gesagt, ob man das dann am Ende noch benutzt und ob man es immer auch macht, dass man da jetzt, wenn man gerade Zeit hat, das da einstellt, das ist natürlich nochmal eine Frage. Das muss sich schon einschleifen und man muss auch hin und wieder was zustande kommen, sonst lässt man es natürlich irgendwie wieder bleiben, weil man merkt, so, es funktioniert eh nicht. Es kommt keiner. Aber die grundsätzliche Idee ist geil.
Ja, finde ich sehr charmant.
Okay, und wie hast du mir jetzt so ein Dings geschickt? Weil ich hatte ja noch gar keinen Account oder irgendwie sowas.
Wenn du den Account,
WhatsApp-Nachricht geschickt.
Genau, wenn du den Account eingerichtet hast in der App, dann die App sozusagen fertig konfiguriert hast, dann klickst du den Link an und dann wirst du da reingebeamt.
Entschuldigung, ich habe es nicht gehört, ich habe gerade genießt. Was muss ich?
Du installierst die App und dann klickst auf den Link, den ich dir ins WhatsApp geschickt habe.
Oder du machst dir vorher noch den Account.
Klar.
Die FAQ sagt, du sollst den Account mit deiner Firmen-E-Mail-Adresse machen. Dann würden andere Leute, die auch denselben @irgendwas.de, denselben Teil da hinten haben, die würden dann automatisch in deine selbe Workgroup reingeknallt werden, wenn ich das richtig verstehe. Was ich eigenartig finde, weil dann, das könnte eine potenziell sehr riesige Firma sein. Ja. Wenn du da jetzt, ich das jetzt in unserem Unternehmen mache, dann bin ich da in einer Gruppe mit 20.000, also mit potenziell 20.000 Leuten. Ich weiß nicht, ob das dann so produktiv ist, wenn ich Leute, die nur Französisch sprechen, plötzlich in meinem Coffee-Call treffe. Aber wer weiß, so eine 7-Minuten-Rade brechen.
Ja,
ob man das dann noch in Kleingruppen aufteilen kann, keine Ahnung, das habe ich nicht ausprobiert. Greift da eigentlich Company Policy? Also wenn das Verwenden von Tools, die nicht freigegeben sind von der IT. Es ist ja ein privates Telefon und es ist eine private Verabredung.
Interessant. Nicht die Firmenadresse nehmen.
Ja, man sollte dann auf jeden Fall nicht über Firmendaten reden, Firmendinge reden in diesem Call, weil das wäre dann, naja, weiß ich nicht, schwierig.
Ja.
Nun denn.
Was hingegen nicht schwierig wird, hoffentlich, wir werden es gleich sehen, worüber wir nächste Woche reden. Bob.
Ja, wilde Spekulationen aufgestellt, was ich alles picken könnte.
Welcher Kanal?
Sag ich noch nicht, warte kurz. Ihr hättet es wissen können, dass ich nichts von all diesen Dingen, die ihr da vorgeschlagen habt, von denen ich auch noch nie was gehört habe, picken werde, sondern ich hatte es eigentlich schon angekündigt. Ich hatte mich jetzt fast nochmal umentschieden nach den Oscars. Und vielleicht mache ich das wann bin ich wieder dran? In 3 Wochen auch noch, deshalb werde ich jetzt nicht verraten, aber wir gehen tatsächlich mal in die Kaufregion und ihr hattet schon zugestimmt, dass ihr bereit seid zu kaufen und wir schauen Dune, der hat 6 Oscars bekommen.
Ach, Gottes Willen.
Und der
bei Prime, oder?
Du kannst ihn bei Prime kaufen, du kannst ihn bei Apple kaufen, du kannst ihn nicht kaufen im Sinne von kaufen, sondern Leihgebühr bezahlen, das wollte ich sagen. Den dürfte es an mehreren Stellen geben.
Dune.
Genau, und der hat, ich glaube, mehr so technische Oscars, so, was war es, bester, ach, jetzt habe ich es weggeklickt, vorhin hatte ich es offen. Auszeichnung.
2:35, ach, herrje.
Ja, vor allem müssen wir dann ja auch den alten nochmal schauen, ne?
Also beste Filmmusik, ja. Hans Zimmer, beste Kamera, Greg Fraser, bestes Szenenbild, Patrice Vermette und Susanna Syops, beste visuelle Effekte, Namen zähle ich jetzt nicht auf, und bester Ton. Also ein paar technische, aber eben auch, war nominiert auch als bester Film und vor allen Dingen beste Kamera, bin ich also, beste Kamera und bester Schnitt, das sind so zwei, wo ich dann schon sage, dass die würde ich eigentlich gerne wirklich gesehen haben und und nominiert für bester Film, auch wenn er den nicht gewonnen hat, dann hat er, das sollte man dann schon.
Okay.
Ja, und außerdem der neue von Denis Villeneuve, ne? Das, also, muss man schon gesehen haben.
Ja, ja. Reden wir schon wieder über Spice.
Ja, genau. Ja, und den alten, so, ja, okay, also das will ich mir jetzt nicht anmaßen, den euch auch noch auf die Liste zu setzen.
Den aber gibt's auf Netflix, habe ich gerade geschaut.
Den gibt's, der ist auch seit der neue im Kino ist, irgendwann, wann war das? Letztes Jahr im November, würde ich sagen, oder so, Oktober, November irgendwann, kam der in die Kinos und, also ist jetzt nur aus dem Bauch raus, und seitdem steht bei Netflix der alte Dune-Film irgendwie ganz oben und wird mir ständig hingehalten mit diesem Uralt-Cover und man denkt sich so, was machst du hier? Aber ja, die Leute scheinen das anzuklicken wie blöde, bevor sie ins Kino rennen, und der hält sich da immer noch, wird mir zumindest immer noch dauernd hingehalten.
Die einzige Frage, die sich mir jetzt stellt, ist, in welcher Reihenfolge schaue ich sie?
Du kannst auch das Computerspiel nochmal spielen, oder Dune 1 und 2.
Oh ja,
und,
gute Idee.
Kannst du, weiß nicht, ob du, musst du das wahrscheinlich irgendeinen Emulator rauskramen. Ah ja, so ein, zwei Matches wirst du schon hinkriegen.
Ich werd mit dem neuen anfangen und dann, wenn ich noch Zeit habe, den alten gucken. Ich brauchte ja mal ein bisschen länger als du.
Ja.
Nun denn.
Mal gucken, ob ich meine Frau dazu bewegen kann, den mit mir zu schauen.
Sag ja einfach, in dem Film geht es um Würmer und Gewürz.
Ja, oh ja.
Gewürz und Kochen. Also im weitesten Sinne.
Gewürz und Würmer.
Gewürz und Essen? Hm? Ja.
Ja. Nun denn. Hatten wir es nicht neulich erst von, ja genau, von Spice, auch mit Würmern beim Mandalorian?
Ja, es ja, ist das Gleiche.
Ja, es ist das Gleiche. Boba Fett war es, stimmt, ja. Es war nicht.
Ja, quasi Mandalorian.
Ja, der Mandalorian 2.5. Genau. Was trinkst du mittlerweile, den anderen? Was
Pandaren, den walisischen Scotch. Nee, ich habe mich gefragt, heißt der dann Welsh oder einfach Malt?
Welsh.
Ich trinke einen Welsh. Was machen Sie? Gesundheit.
Gesundheit, ja. Ja.
Ja.
Es wird durch, glaube ich, gell?
Ich denke.
Ich bin sehr durch, ja.
Wenn du keinen Jazzwitz für uns hast, dann beenden wir die Sendung an dieser Stelle.
Ja, beenden wir die. Ich bin müde.
Genau. Wahrscheinlich hören das jetzt irgendwelche Leute morgens und müssen sich gerade aufraffen, in den Arbeitstag zu starten. Und so, oh, ich bin müde.
Oh, das ist egal, also dann habt ihr schwer momentan. Das einen Aufstehen
schönen
morgens.
Arbeitstag. Also, ja, mit der Zeitumstellung.
Ja, ich bin gespannt auf immer. Oh, die Kinder morgens wach kriegen momentan nach der Zeitumstellung, ist echt, ist halt noch dunkel morgens. Das ist wirklich nicht so einfach.
Ja.
Naja, in der Woche ist auch wieder besser. Wahrscheinlich.
Das geht jetzt schnell, ja. Genau, also dann habt einen schönen Arbeitstag oder kommt gut ins Bett oder was auch immer. Viel Spaß bei den Coffee Calls, die ihr machen werdet. Nächste Woche gibt's Dune und
sollen wir Sneakpot Coffee Call, schreibt mal in die Kommentare, wenn da Interesse besteht. Können wir das hier mal aufsetzen?
Genau. Oder nicht? Können wir eine Gruppe machen? Eine zusätzliche Gruppe.
Sneakpot Hörer.
Interne Sneakpot und Sneakpot Hörer, genau. Ist gut. Also ob das was für mich ist, weiß ich ja nicht, aber ja, wir schauen mal.
Ja, dann können wir ja immer die halbe Stunde vor der Sendung oder so freigeben. Das wäre schon lustig. Ja, wir nehmen gleich auf Thema.
Ist das kleine Kind.
Ja. Ja.
Gut. Bis nächste Woche. Danke fürs Zuhören. Das war die 723. Schalten Sie wieder ein und kommen Sie zu www.sneakpod.de für die Kommentare. ob wir einen Coffee Call aufmachen sollen. Das war's. Ciao, ciao.
Tschüss.
Tschüss.